Vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, ich bin besorgt, wenn ich mir anschaue, was da so aus Berlin rüberschwappt an tollen Gesetzesvorhaben, die nach und nach alle möglichen Grundrechte beeinträchtigen. Besorgt ist natürlich erst aus der Mode gekommen, ne? Will ja kein Sorgi sein, kein besorgter Bürger. Deswegen sage ich, okay, ich als Projektmanager mache eine Risikobetrachtung oder als Informatiker interpoliere ich oder extrapoliere ich. Was ist das? Wie geht es weiter? Und ich stelle mir folgende Frage. Haben wir einen kalten Bürgerkrieg? Erleben wir gerade einen kalten Bürgerkrieg? Ein Krieg der großen Koalition gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wie gesagt, wenn ich mir anschaue, was die letzten Monate da so passiert ist, dann frage ich mich, wie viel von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2017 nach dieser Legislaturperiode noch übrig ist. Ich hatte auch mal ein bisschen was vorbereitet. Ich mache ganz schnell durch die Präsentation durch, dass wir nachher hier eine Fischbowl-Diskussion machen können. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir anschaue, da war mal was mit, das war die letzte Legislatur, mit Geheimdienst und NSA-Affäre und da ist irgendwie, keine Ahnung, schlimme Dinge sind öffentlich geworden, aber es ist tatsächlich nichts passiert. Ja, selbst nachdem das Merkel-Handy abgehört wurde, nee, ist nichts passiert. Nee.
Aber wir wissen nicht, dass es nichts passiert.
Nee, es ist nichts passiert. Jetzt hier NSA-Ausschuss, das war jetzt diese Legislatur schon, der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags fordert Akten an von der Bundesregierung, bekommt aber keine. Merkel, de Maizière, Steinmeier, die Akteure der NSA, BND, Spionageaffäre oder ja, Kanzleramt schon, ist schon früher von der Spionage. Oder auch jetzt kommt es hier zum Thema Gesetzesvorhaben. Da gibt es ein Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes. Ist vom Bundestag abgesegnet worden am 3.7. vom Bundesrat am 25.9. Dieses Gesetz erlaubt es, Spitzel des Verfassungsschutzes Straftaten zu begehen und dafür straffrei bleiben. Ja? Regierung will Rechtsbrüche der Geheimdienste legalisieren. Dieses im Februar tatsächlich ist es schon passiert. Das ist, ich weiß nicht, ob der Gaub das schon unterschrieben hat, ob es tatsächlich auch schon veröffentlicht wurde, aber tatsächlich gibt es das Gesetz und es ist verabschiedet worden. Und wenn jemand von euch von einem V-Mann oder so von einem Verfassungsschutz zusammengeschlagen wird, kann der Mann tatsächlich straffrei bleiben. Oder, hier. Thema Bahnstreik war ja im Frühjahr ein großes Thema. Der Herr Dobrindt hat kein Verständnis für das Verhalten der GDL. Das ist Bundesverkehrsminister. Ja? Also das ist der Mann, der im Prinzip die Geschichte der Bahn lenkt von Staatsseite. Der könnte sagen, Nee, lass den Stufe da stehen. Der steht ja schon aus besonderen Gründen. Aber es werden gleich Stühle frei. Du kannst dich. Okay, gut. Genau. Der Dobrindt könnte sagen, hey, lieber Bahnvorstand, geht doch einfach den Forderungen der Bahn nach, der Gewerkschaft oder auch dem Führer nach. Hat er aber nicht getan, stattdessen stellt er sich hier hin und gibt den Scharfmacher. Oder hier, Geißler, ihr kennt ihn, das ist so ein Rechtsaußen, ne? Ihr kennt ihn ja, ne? Der ist ja nicht wirklich Rechtsaußen, das ist aber ein CDUler. Der sagt, die Bundesregierung trägt Schuld am Bahnstreik. Sowas. Dann hier unser Freund Nico, Erhaltung. Genau, der total überwachen bringt nichts, noch Ende letzten Jahres gesagt hat und dann dieses Jahr die Vorratsdatenspeicherung durchgepeitscht hat. Oder das neue Telemediengesetz hat der Bundestag am 16.09. beschlossen, mit eigentlich sogar Verschärfungen für den Betrieb von WLANs. Könnte unter Umständen auch uns als Freifunker nochmal betreffen. Da hat, glaube ich, der Bundesrat inzwischen gesagt, da müssen wir da mal eine Runde drüber reden.
Nein? Die Bundesregierung hat beschlossen, nicht der Bundesrat, der hat noch nicht beschlossen.
Die Bundesregierung heißt noch mal zurück.
Deswegen stehst du auch. Bundesregierung hat beschlossen. Kabinett hat beschlossen.
Nee, der Bundestag am 16.
Bundesregierung oben links.
Ja. Der Bundestag hat noch nicht die Wahl bestimmt.
Nee. Das war noch.
Warst du da nicht
noch
nicht? Ja, du weißt es sicher.
Nein, das ist definitiv so. Noch nicht mal erste Lesung.
Aha, okay. Gut, dann sorry. Mein Fehler. Gut, was da noch fehlt, ist jetzt das Thema, oder ne, Vorratsdatenspeicherung hatten wir ja, die ist ja inzwischen auch durchgepeitscht durch Bundestag und Bundesrat.
Und also, dabei ist der Datenhehlerei.
Datenhehlerei ist ja, ja, genau, mit für die Journalisten unter uns. Okay, also ich fasse nochmals kurz zusammen, was mir da so durch den Kopf geht, nämlich, wenn ich mir anschaue, was in Sachen NSA-Skandal passiert ist, nämlich nichts. Wenn ich mir anschaue, was in Sachen BND-Skandal so passiert, nämlich die Regierung verheimlicht, was sie nur tun kann, ja, wenn ich mir anschaue, dass gegen Netzpolitik.org wegen Landesverrats ermittelt wurde und der Mensch, der das Ganze angestoßen hat, nämlich der Herr Maaßen vom Bundesamt für Verfassungsschutz, weiterhin in Amt und Würden ist, dann dieses Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes, trotz der atemberaubenden Unfähigkeit der Verfassungsschützer bei der NSU-Affäre, ja, dann das Fernstraßenüberwachungsgesetz, auch als Mautgesetz bekannt, ja, Telemediengesetz, Vorratsdatenspeicherung, dieses Tarifeinheitsgesetz von der Frau Nahles, das für viele Menschen das Streikrecht im Prinzip abschafft, dann immer wieder gern genommen, Bund und Länder verhalten sich bei Streiks eher als Scharfmacher, statt einzulenken. Und Ruf nach Beschneidung der Rechte des Bundesverfassungsgerichtes, hat da glaube ich der Bundestagspräsident, der Herr Lammers.
Lammert.
Genau. Oder Next Fellows hier. In Summe frage ich mich, führt die Große Koalition einen kalten Bürgerkrieg gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Offenbar werden hier Stück für Stück weitere Rechte beschnitten, wir werden immer mehr überwacht. Verfassungsmäßig verbriefte Rechte lösen sich nach und nach in Luft auf. Oder ist es nur Zufall? Oder ist es Dummheit? Oder ist es eine Lobby? Ja? Ich habe vorgestern sagte jemand von wegen, gestern Abend war das, nee, da ist keine böse Macht dahinter. Ich sage nicht, dass es irgendwie eine böse Macht gibt, keine Bilderberger oder sonst irgendjemand, der das steuert. Aber nichtsdestotrotz sehe ich hier eine Menge Dinge, die mir Sorgen machen und die zusammen, könnte man sagen, eine böse Verschwörungstheorie geben oder tatsächlich, ja. Und darüber möchte ich jetzt diskutieren mit euch, und zwar im Fishbowl mit euch und mit der Saskia Esken, Mitglied des Bundestages. Stellst du dich bitte kurz vor?
Ja, ich bin seit 2013 Mitglied des Bundestages, arbeite auch im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik und im Ausschuss für digitale Agenda und habe mit den Dingen ab und zu mal zu tun.
So.
Komme ich aus Baden-Württemberg, kann man auch hören.
Wir machen ein Fischboot, das heißt, wir haben fünf Stühle in der Mitte. Thomas, du kannst jetzt dann dein Mikrofon wieder in die Mitte stellen. Das Ganze funktioniert so. Die Damen und Herren, die in dem Stuhlkreis in der Mitte sitzen, die diskutieren und alle drumherum
hören zu,
dürfen jederzeit mit in den Stuhlkreis kommen. Einer geht aus dem Stuhlkreis raus und dafür kommt ein neuer rein. Ja, man kann auch abklatschen oder, hallo, ich möchte gern rein, wer geht denn raus? Ist es sinnvoll, wenn du gleich mit reinkommst? Sehr schön. Du wolltest gleich, dass ich gleich gemeldet, dann komm du bitte gleich mit rein.
Ist ja hier überhaupt nicht gegendert.
Bitte?
Sorry. Na also.
Ich hab's verstanden.
Geht doch.
Sollte man auch evangelisch,
also wenn jemand was,
katholisch machen, wenn man schon gendern.
Wenn jemand was, wie gesagt, also wenn ihr rein wollt, könnt ihr einfach jemanden abklatschen oder einfach euch neben dran stellen, sagen, ich möchte gerne rein. Wer auch raus möchte, kann auch aufstehen und rausgehen. Also wenn du darfst auch gehen. Also. Das ist kein heißer Stuhl, dass du jetzt die ganze
Zeit
hier
bist. Nein, auch keine Freiheitsberaubung.
Nee, also okay. Kannst du hast dir seit... genau, die Flüchtlinge haben ja auch das Recht, wieder zu gehen, woher sie herkamen. Ne? Also das Seehofer. Ja.
Schlechter von dir.
Auch in den... Habe ich dich gerade mit Seehofer verglichen? Nee. So, also,
mit den Flüchtlingen hast du nicht verglichen, die waren mit Seehofer.
So, sehe ich Gespenster? Oder sieht es jemand ähnlich? Oder du hast gleich gemeldet?
Ja, also kalter Bürgerkrieg, das ist sicherlich ein Term, der provokativ gemeint ist. Aber ich finde es haarsträubend, hier einen Begriff Bürgerkrieg einzuführen in dem Kontext, unter dem Stichwort Bürgerkrieg. Hier findet kein Bürgerkrieg statt, auch mit viel Fantasie nicht. Die Frage, ist es ein Krieg, ist es eine Gegnerschaft? Es ist sicherlich so, dass Politik gegen Bürger agiert, dass Bürger es so wahrnehmen, dass ihre Freiheitsrechte beschränkt werden. Aber der Krieg findet nicht auf Seiten der Bürger statt. Deswegen finde ich diesen Begriff Bürgerkrieg irreführend.
Also ich würde es auch konstitutionelle Diktatur eher nennen.
Das ist wesentlich besser.
Um das Machtgefälle einfach darzustellen. Nicht die Bürger führen Krieg, da hat er recht, sondern ich fühle mich ähnlich wie du, Michael, ich fühle mich auch von oben herab von unserer Regierung immer mehr eingeschränkt. Deswegen Diktatur und konstitutionell, deshalb, weil ich ja glaube, ich wähle es ja auch noch selber.
Deine Henker schlechter.
Bürgerkrieg ist das, was wir uns vielleicht wünschen, oder Revolution oder wie auch immer.
Das ist nicht.
Glaube ich nicht, dass man uns das wünschen würde.
Also was wir aus meiner Sicht haben wir noch eine...
Nein. Lasst uns doch versuchen, mal ein bisschen abzurichten, ehrlich jetzt mal. Inhaltlich gerne.
Ich möchte doch den kurz an den Bürgerkrieg festhalten.
Total.
Nämlich, wir haben aus meiner Sicht eine konzertierte Aktion der Regierung gegen das Volk. Du magst es den Begriff Krieg an der Stelle noch nicht für... Also, gut, dann ist es... Also es ist konzertiert aus meiner Sicht und es ist gegen die Freiheitsrechte des Volkes. Das ist eine
Formulierung, die ist akzeptabel.
Na gut. Dann fangen wir auch mal vorne an. Ja, wir streichen.
Gut. Das Protokoll. Genau.
Die Fakten darunter bleiben ja. Aber
ja.
Wir reden nur über die Formulierung der Überschrift gerade. Die ist auswechselbar. Ja. Der Inhalt bleibt sehr unangenehm für uns Bürger.
Ja, interessant. Beim letzten Mal haben Sie darüber diskutiert, warum er kalt ist, der Bürgerkrieg. Also für den Bürgerkrieg an sich gar nicht. Aber okay. Also konzertierte Aktion.
Ihr führt die Diskussion jährlich.
Also ich würde sagen, diese konzertierte Aktion ist nicht kalt, die ist heiß.
Auch. Und tatsächlich, wenn überhaupt Krieg, dann ganz bestimmt kein Bürgerkrieg, weil das ist eben nicht der statische, das sind ja nicht die Bürger. Aber wir lassen den Begriff jetzt mal weg, glaube ich. Tatsächlich geht es um die Frage, ob diejenigen, die glauben, dass durch eine Komplettüberwachung des Internets die Gesellschaft in irgendeiner Form sicherer wird oder der Staat gesichert ist oder was es auch immer ist, was sie sichern wollen, ob die da die Oberhand gewonnen haben oder nicht. Das ist eigentlich, glaube ich, die Frage. Ob die alles hintertreiben, was ist die Idee dahinter? Die sind nicht, da stecken keine Lobbyisten dahinter, weiß ich, die Telekom, die jetzt findet, man müsse das Internet überwachen, sondern da steckt die an sich irre Idee dahinter, dass durch viel Überwachung mehr Sicherheit
es geht nicht nur um das Überwachungsthema. Es geht auch darum, dass einerseits hier...
Ich kann nicht zu allem gleichzeitig Stellung nehmen.
Entschuldigung.
Ja? Okay. Aber die Idee, die hinter dem TMG steckt, mit der Störerhaftung, da mag auch noch eine Lobby dahinter stecken, mit Urheberrechtsverletzungen mag sein, aber in der Hauptsache geht es auch um Überwachung. Und die Idee, die hinter VDS steckt und die hinter dem Gewährenlassen der Geheimdienste steckt, das ist Überwachung. Und die Idee der Überwachung ist tatsächlich, dass man glaubt, Sicherheit dadurch herstellen zu können. Es mag eine abwegige Idee sein, aber es gibt Menschen, die die in ihrem Herzen tragen.
Eine Politikerin, also Mitglied des Bundestags, sagt, wir wollen Überwachung und wir finden das gut, weiter dadurch mehr Sicherheit.
Das sage ich natürlich nicht, sondern ich sage, die Idee steckt dahinter. Also ich glaube ja, nicht, dass da keine, der Innenminister zum Beispiel, der hat durchaus die Idee, sein viele Mitarbeiter seines Ministeriums mit Sicherheit auch und nicht wenige Politiker, auch Heiko Maas gehört nicht dazu, deswegen ist ja, er trotzdem, hat er trotzdem...
Der Innenminister von Baden-Württemberg hat auch ähnliche Ideen.
Ja, natürlich. Also ich habe auch gar nicht gesagt, dass es irgendwas mit Parteifarben zu tun hat, sondern es gibt diese fixe Idee, ja, überwachen zu können. Es gibt da, ich meine, wir haben ja auch die Briten, die Straßen mit Videoüberwachung ausleuchten, die möchten auch den öffentlichen Raum komplett überwachen und glauben dann dadurch irgendeine Sicherheit herstellen zu können. Ja. Ich glaube nicht daran.
Woher kommt denn die Idee, dass die Überwachung Sicherheit gewährleistet? Ich meine, es gibt tausende Gegenargumente, kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen.
Ja.
Aber ich bin sicher, dass die Verantwortlichen die Gegenargumente auch gehört haben. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sie nicht gehört haben. Und
ja,
was gibt's denn für Argumente? Warum glaubt man denn, dass Überwachung sicherer macht? Also Sicherheit herstellt.
Ja. Tja, warum glaubt man das? Man ist auf der Suche nach einer Lösung für Sicherheit, weil man sich bedroht fühlt. Also würde ich schon sagen, dass gewisse Gesetze, nicht jetzt die der letzten Wochen, aber na doch eigentlich auch, dass einiges an Gesetzesverschärfungen, die in den letzten Jahren gelaufen sind, dass die nach terroristischen Anschlägen gemacht worden sind. Ich habe gerade vorher nochmal nachgeschaut, der Patriot Act in den USA ist 6 Wochen nach 9/11 beschlossen worden, also diese Verpflichtung der amerikanischen Unternehmen, Daten an die Regierungsbehörden, an die NSA rauszugeben. Da steckt aber schon auch so eine reale Bedrohungslage dahinter. Ob man jetzt da mit der Überwachung die verhindern kann, das haben wir jetzt heute Nacht gesehen, dass es nicht so ist. Ja.
Ja.
Das muss man einfach so sagen. Aber dass die Idee dahinter steckt, ist trotzdem unbenommen. Ich kann sie dir aber jetzt nicht die Begründung dafür liefern, weil ich nicht davon überzeugt bin. Da hätte da jemand anders einladen müssen, ist ein Problem.
Wie groß ist der Anteil Symbolpolitik bei solchen
Problemen? Das ist genau das Problem, was ich auch bei VDS gesagt habe. Ich habe bei VDS nicht zugestimmt und habe gesagt, das Schlimmste finde ich eigentlich dran, neben der Verletzung der Bürgerrechte und eben dem ersten Schritt hinein in die Überwachung, dass wir die Ermittlungsbehörden damit im Regen stehen lassen, weil die bräuchten eigentlich eine andere Unterstützung, nicht noch mehr Daten, die sie ohnehin nicht verarbeiten können, sondern mehr Personal.
Was kann man dann, wenn das Problem ist Symbolpolitik,
ja,
kann man da nicht irgendwie Symbolpolitik in die andere Richtung machen?
Klar.
Nee, da wollen wir
in die richtige
Symbole.
Ja, ja. Nee, nein, also
nee, ich meine, es ist in dem Sinne, man muss, dass es irgendwo was gibt, irgendein Ereignis, ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, das, von dem es dann heißt, okay, wir schaffen jetzt symbolisch Überwachung ab.
Man hätte das denken das können.
NSA, der NSA-Skandal hätte sowas sein können, war aber irgendwie nicht.
Nee.
Also was mich an der
Charlie Hebdo hätte können ein Anlass sein, zu sagen, die haben Vorratsdatenspeicherung, es hat nicht geholfen. Ja. Im Gegenteil, es hätte geholfen, die waren Dienste bekannt, diese Vögel, und man hätte die können überwachen. Also einfach 1:1, ja. Aber 24/7 jemanden zu überwachen kostet 20 Mann bei Polizei oder Geheimdienst, ja. 20 Stellen. Und die hat man nicht. Man hat diese Leute nicht, ja. Man hat auch das Geld nicht, die zu bezahlen. So viel Lobby haben die Dienste dann in den Parlamenten offensichtlich doch nicht. So, und was macht man dann? Dann verteilt man Placebo, und VDS ist mit Sicherheit, gehört mit Sicherheit dazu.
Die Frage.
Also was die Terrorbedrohung anbelangt, auf jeden Fall.
Ja, bitte.
Was mich an der ganzen Geschichte aufregt, ist, dass wir aufgrund von wirklich schlimmen, aber dennoch Einzelfällen davon ausgehen, nicht wir, sondern die Politik offensichtlich, dass alle anderen sowas Böses auch im Schilde führen, dass alle überwacht werden müssen, dass alle potenzielle Täter sein können und deswegen alle überwacht werden, um Einzelne, also ich will deren Taten in keinster Weise kleinreden, aber es sind dennoch Einzelne, die da irgendwas machen.
Ja,
und das scheint mir irgendwie, dass die Politiker sich nicht selber sagen, ich, Hans, wie heißt er, Jürgen Friedrich, Friedrichs, ich hab das nicht vor, aber auch ich werde unter Verdacht gestellt. Die ganze Unschuldsvermutung ist beim Arsch jetzt. Das scheint man denen nicht in die Köpfe reinzukriegen. dass man zu
einem. Ich denke schon, wir haben ja schon.
Ja, sie sind ein potenzieller Terrorist.
Ja, wir haben ja schon die Möglichkeit, über das TKÜ einzelne Leute zu überwachen. Das ist ja durchaus gegeben. Deswegen glaube ich schon, dass das denen bewusst ist und dass die der Meinung sind, dass es notwendig ist, im Heuhaufen zu suchen. Ganz offensichtlich. Ich will das nicht vertreten hier. Ich will nur versuchen zu erklären, welche Idee dahinter steckt, hinter der Überwachung.
Wenn ich kurz einbringen darf. Ja. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob wir die Bürger es uns nicht ein bisschen zu einfach machen. Weil zu einer negativen Entwicklung bedarf es immer mehrerer Seiten. Wir können nicht immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen. Wir können. Aber ich habe dieses Bild im Sinn. Immer wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, zeigen drei Finger auf mich zurück. Und ich denke, historisch ist es so, dass die Qualität der Politik, die Qualität der Führung eines Landes, ist direkt proportional zur Qualität der Gesellschaft. Okay? Das heißt, solange wir uns immer beschweren, aber alles hinnehmen, alles schlucken, wird das so bleiben. Die Politiker, die wir haben, verlieren wir. Okay? Das heißt, als die ganzen Snowden-Enthüllungen stattgefunden haben, ich habe gedacht, oh wow, das gibt jetzt eine große Welle. Also hier wird sich jetzt etwas ändern. Die Leute werden auf die Straße gehen. Und dann nichts. Resignation und Zynismus. Und ich denke, wenn man die Politik verändern muss, muss man viel aktiver sein. Man muss viel mehr bewegen. Weil die Politiker hören es nämlich. Die Politiker haben ihre eigenen Interessen. Sie wollen idealerweise in Amt und Würde bleiben, etc. pp. Aber wenn die Politik sieht, oh, wir kommen damit durch und die Leute schlucken das und irgendwie Augen zu und durch, dann werden sie natürlich das tun, was sie immer tun. Okay. Und ich denke mir, eine Möglichkeit, ich habe lange darüber nachgedacht, warum die Leute so resigniert gewesen sind, als Snowden mit den ganzen Überwachungsgeschichten herausgekommen ist. Und ich kam zum Schluss, die Leute sind resigniert gewesen, weil sie keine Möglichkeit sahen, etwas zu tun. Die Leute haben gesagt, okay, was kann ich tun? Ich kleiner Otto-Normalverbraucher, ich habe die NSC, ich habe den BND etc. gegen mich, ich kann nichts tun. Das heißt, zum Beispiel auch das, in der technischen Kultur, in der technischen Kaste, ist das eigentlich obligatorisch für uns, Lösungen zu suchen, wie man das konterkarieren kann. Man muss den Leuten wieder etwas in die Hand geben, wie sie sich schützen, verteidigen können. Weil niemand mag gerne in so einer Situation sein, aber es gibt nichts. Was kann man tun?
Gibt es eigentlich den Fraktionszwang noch bei solchen Abstimmungen?
Wenn ich dir sage, dass ich gegen die VDS gestimmt habe, was würdest du sagen, gibt es den Fraktionszwang?
Dann würde ich sagen, du kümmerst dich vielleicht nicht um Fraktionszwang. Aber das ist deswegen
trotzdem. Es haben aber 50 SPD-Abgeordnete nicht dafür gestimmt.
Von wie vielen?
Von 190.
Aber das ist ja illegal.
Es waren noch ein paar nicht anwesend. Das ist auch eine Möglichkeit, sich zu entziehen.
Woher gibt es denn überhaupt? Woher kommt der überhaupt?
Das ist relativ einfach, doch, nein. In der Verfassung steht natürlich, dass wir frei sind, aber wir haben eine Geschäftsordnung. Ja. Und in der Geschäftsordnung, da beschließen wir am Beginn einer Legislatur, ob wir uns solchen Regeln unterlegen oder nicht. Wir müssen wenige Tage vor der Abstimmung, wenn wir eben wissen, was überhaupt zur Abstimmung, die Tagesordnung wird ja immer relativ kurzfristig nur geplant, wenn wir wissen, was ansteht und wir möchten entgegen der Linie der Fraktion stimmen, dann müssen wir es anmelden. Und das war es dann auch. Also beim Fraktionsvorstand.
Wozu gibt es dann auch Abstimmungen bei Parteikonventen? Wozu soll das denn?
Ja, eine politische Meinungsbildung findet in der Partei statt. Wozu gibt es die? Das sind ja ganz andere Leute als die Abgeordneten.
Also Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Ja. Da war ja, ich möchte es mal so jetzt behaupten, innerhalb der SPD durchaus eine kritische Basisstimmung da. Mhm. Und die VDS wurde ja von oben nach unten durchgesetzt. Mhm. Und es gab ja diesen besagten Parteikonvent.
Ich war da, ja.
Und Bemühungen von NGOs, Abgeordnete vor der Abstimmung zu beeinflussen und gegen die VDS zu stimmen. Das war ja alles vergebene Liebesmühe.
Das stimmt ja nicht, sonst hätten ja nicht 50 nicht zugestimmt. War ja keine vergebene Liebesmühe.
Ah, das
Das ist jetzt beschönigend.
Nein, das ist nicht beschönigend. Das sind nicht alles, seit Jahren gegen den Überwachungsstaat agierende Netzpolitiker. So viele haben wir nämlich da gar nicht in der Fraktion. Es hat sich also schon gelohnt. Aber man hat es nicht verhindern können, okay? Stimmt. Die erdrückende Mehrheit, die dafür gestimmt hat, ist ja nicht die SPD. Ich diskutiere gerne über die SPD, ja, aber es ist eigentlich die CDU.
Ich kann
nicht
schlecht über die CDU diskutieren.
Ja, nein, das ist mir schon klar. Ich will es nur mal sagen. Ja. Und wenn hier gesagt wird, wir haben die Politik, die wir verdienen, dann geht es auch ums Wählen.
Ja, die Sache war ja die, dass zum Beispiel Omas ein ausgesprochener Gegner der Vorratsdatenspeicherung war, der von Sigmar Gabriel zum Umfaller gemacht wurde. Er hat offensichtlich eine Direktive erhalten. Und dementsprechend hat man auch versucht, Stimmen zu sammeln, damit man das durchbringt, gegen die Stimmung der Basis. Würden Sie sowas bestreiten?
Nee.
Nein, wir streiten nicht. Aber
Parteikonvent ist ja dazu eigentlich auch aufgerufen gewesen, dann da eine Meinungsbildung der Parteibasis nach oben zu tragen.
Das war doch ein Theaterschauspiel.
Es war kein Theaterschauspiel, sondern es ist mit 54% zugestimmt worden. 54% ist keine gerade erdrückende Mehrheit, oder? Aber es gibt eben natürlich in der SPD auch Leute, die dieser Idee der Sicherheit durch Überwachung anhängen, durchaus.
Wie kann man einen gestandenen Minister, der im tiefen Brustton seiner Überzeugung öffentlich wiederholt, sagt, ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung aus erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, den von heute auf morgen dazu zu bringen, zu sagen, ich will eine Vorratsdatenspeicherung.
Ich stimme dir zu.
Ist ganz schwer zu verstehen und das ist genau der Punkt, den ich Menschen, die weniger politisch sind, einfach sag, so komisch funktioniert scheinbar Politik, dass irgendwie eine Partei, die möglicherweise auch überwiegend dagegen wäre und ein Minister, der sagt, Mensch, da gibt's das nicht, macht das schwuppdiwupp und da sind irgendwelche Dinge, die nicht transparent sind, die unsichtbar sind und die dazu führen, dass der Parteikonvent von daher ich möchte nicht die gleiche Vokabel nehmen, aber im Prinzip ist da ja auch, Druck von oben ausgeübt worden, vermute ich, muss ich dazu sagen, weil ich war nicht dabei, ich gehöre ja nicht dazu.
Eine gewisse Lebenserfahrung, um zu sagen, das war so.
Es stand in der Zeitung insofern.
Ja, das heißt auch nicht. Aber im Prinzip ist der Druck ja nicht nur auf den Heiko Maas ausgeübt, dass er sich irgendwas zu fügen hat und
auf das Gesetz vorliegt. Er war ein Indikator. Ja. Also wenn der Heiko Maas schon umfällt, dann fällt eine ganze Reihe anderer ja zwangsläufig auch um.
Ich denke, wenn die Parteiführung oder wie heißt das Top-Gremium immer, der
Vorstand.
Wenn der gesagt hätte, oh, wir sind frei, entscheidet einfach auf dem Konvent so, wie ihr meint, ohne was, wären aus 54 vielleicht 46% geworden. Deshalb das ist, glaube ich, das, was du meintest, dass das also nicht, sag mal ganz vorsichtig, vielleicht nicht ganz in meinem Verständnis fair abgelaufen. Aber ja, siehst du, die haben das abgestimmt, aber wo kommt das her? Das ist ein Druck, der von möglicherweise aus dem Kanzleramt kommt auf den Koalitionspartner, der in den Parteikonvent, also so eine lange Schlange. Also ich hätte mir im Dezember noch nicht gewünscht, sondern geglaubt, dass das nicht möglich ist mit der SPD.
Guter Hinweis auf den Dezember. Was war danach? Was ist dazwischen passiert, zwischen Dezember und Charlie Hebdo? Genau. Komisches Argument eigentlich, weil wie gesagt, die Franzosen haben Vorratsdatenspeicherung und trotzdem ist es genauso wie damals bei den Netzsperren einfach so gewesen, dass eine Führung in der SPD sich überlegt hat, was machen die mit uns, wenn wir dem jetzt nicht zustimmen. Also sprich, wie werden wir da draußen vorgeführt, wenn jetzt in Deutschland so ein Anschlag passiert und wir haben gesagt, Vorratsdatenspeicherung, sowas brauchen wir nicht. Dann sind wir schuld.
Warum schafft es Politiker nicht zu sagen, die in Frankreich haben Vorratsdatenspeicherung, es hat nichts genützt, also brauchen wir sie in Deutschland
weil die,
nicht?
Weil die Öffentlichkeit, die jetzt in, sagen wir mal, zum Beispiel in Paris sowas erlebt hat, und ich glaube ganz sicher, wir können uns alle miteinander gar nicht vorstellen, wie sich die Pariser Bevölkerung gerade im Moment fühlt. Ja. Weil die auf solche Feinheiten dann nicht mehr achtet, sondern die wollen nur noch hören, wer beschützt uns davor. Das muss man auch ehrlich einräumen. Ne? Dass solche, und da haben die Amerikaner auch natürlich ihr traumatisches Erlebnis gehabt. Wenn wir uns vorstellen, mal wollen, dass es bei uns stattgefunden hätte, wie dann vielleicht die Denke wäre. Ja. Und ich will das nicht verteidigen, versteht mich nicht falsch, aber ich will um Verständnis werben für diese Haltung. Ja. Das ist einfach so eine, wie man dann immer so schön sagt, die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Ja.
Schwierig. Aber die Antwort, es gibt niemanden, der da beschützen kann. Es gibt davor.
Ja, ich stimme dir zu. Ich werbe nur um Verständnis, dass es eine andere Sicht gibt.
Natürlich.
Durchaus. Also ich stimme dir zu.
Ein wichtiger Punkt ist, wenn man sagt, okay, ich möchte politisch etwas erreichen, das wollen die meisten ja hier, dass man sagt, wir wollen keine Überwachung haben und so weiter, muss man sich einfach auch mal versuchen, hineinzuversetzen in die andere Position.
Das ist meine Idee.
Warum das macht jemand anderes das? Welche Gedanken hat er, auch wenn es schwierig ist manchmal, ja? Und wie kommen solche Entscheidungen zustande? Ich meine, viele von euch werden das kennen, man ist im Beruf, in der Familie, wo auch immer, im Freundeskreis, hat zu einem Thema verschiedene Meinungen und dann diskutiert man das aus und zusammen nachher vertritt man mehr oder weniger zusammen dann die Entscheidung, die zusammengefällt wurde. Das ist der Punkt, weil vorhin der Fraktionszwang und so weiter angesprochen wird. Ja? Also so eine Fraktion ist halt eine Art Freundeskreis, ja, die Leute. Weiß
ich,
ob man so sagen
kann. Feind, Parteifreund, meinst du?
Die entscheiden sich halt mehrheitlich für oder gegen irgendwas. Mit allem Komischen, was auch in Firmen oder im Privatleben passiert, wie man halt manchmal komische Entscheidungen trifft. Das ist ja auch nicht immer rational oder auch nicht immer, viele würden sagen, es ist die falsche Entscheidung. Ja? Und wenn dann halt so ein Parteikonvent sagt, wir sind dafür, egal zu welchen Hintergründen, dann sagt auch die Mehrheit der Fraktion, wir sind dafür, dass dann 50 dagegen gestimmt haben, das gibt es eigentlich nicht selten, würde ich mal behaupten.
Also ich habe da eine Hypothese, wie solche Entscheidungen zustande kommen. Also wir haben ja auf Bundesebene eine besondere Situation, nämlich die Große Koalition. Mhm. Und dass die CDU für solche Dinge zu begeistern wird, das steht ja wohl eher außer Frage. Also wer hier irgendetwas außer der vernachlässigbaren Opposition etwas hätte dagegen bieten können, das wäre die SPD gewesen.
Und war sie bis Dezember oder bis so Januar, genau, ne? Mit Heiko Maas, der so gesagt hat, erst mal nicht.
Das hat sich in der politischen Landschaft etabliert, wir müssen irgendwie etwas auf europäischer Ebene tun, um da harmonisch gegen solche Bedrohungen irgendwie einheitlich gewappnet zu sein. So, und nun steckt ja die SPD bedauerlicherweise in so einer großen Koalition. Und da spielen meines Erachtens solche emotionalen Dinge, die in der Bevölkerung Stimmungen eine etwas eher untergeordnete Rolle. Sonst würde man auf andere Themen ja auch entsprechend hysterisch reagieren oder dem nachgeben, wo man auch sehr bewusst Grenzen setzt und sagt, okay, ihr könnt Meinungen haben und schreien auf der Straße, wie ihr wollt, aber wir machen trotzdem unser Ding. Ja?
Und, ja. Wir machen die Grenzen nicht zu, sagen wir mal.
Irgendwie. So, also meine Hypothese ist, dass auf dieser Konstellation einer großen Koalition es politische Verhandlungsthemen gibt zwischen den Polen, CDU und CSU. Das ist ein Geben und Nehmen. Und
komm mal auf den Punkt.
Schön, Koalitionsvertrag.
Also die CDU hat ihre Themen, die sie durchbringen will, und die SPD hat ihre Themen, die sie durchbringen will. Also wenn zum Beispiel die CDU der SPD zugesteht, im Arbeitsbereich der Frau Nahles für die Zustände, Zugeständnisse
zu haben, dann wollen
die ein Gegendeal haben und sagen, okay, aber wir erwarten von euch, dass ihr in unseren Sicherheitsdingen, dass ihr da auch mal nachgeht. Und ich glaube, dass auf dieser Ebene solche Dinge zustande kommen.
Ja, sowas nennt sich Koalitionsvertrag, genau.
Ja.
Liege ich da falsch?
Vollkommen richtig. Ja. Deswegen sind viele CDU-Abgeordnete sicher mit der Faust in der Tasche zur Abstimmung gegangen, als es um den Mindestlohn ging. Und wir sind mit der gleichen Faust in der Tasche dahin gegangen, als es um die Maut ging. Ich habe trotzdem zugestimmt, obwohl die Maut Schwachsinn ist. Ja. Ich habe es aber trotzdem, zugestimmt.
Was war denn der Gegendeal gegen die VDS?
Die VDS steht ja im Koalitionsvertrag gar nicht drin, sondern da steht ja drin, angesichts der, sie steht drin und wurde dann, genau, und wurde dann eingesammelt durch den Wegfall der europäischen Richtlinie.
Aber gegen welches aktuelle Thema wurde dann sozusagen, ihr macht das?
Muss das Sigmar Gabriel fragen. Ist was, wenn das so war, der Einzige. Das kann auch einfach der große Topf sein. Ja, oder was auch immer.
Es bringt uns jetzt auch nicht weiter.
Ich finde es schon sehr spannend.
Ich finde, es bringt uns nicht weiter.
Aber deshalb, ich würde es gerne in die konstruktive Ecke drängen und sagen, so, das ist so gelaufen, weil, jetzt mal ganz verkürzt gesagt, es ist, ich nenne es jetzt mal Politikerreflex, Charlie Hebdo passiert und zack, wir fangen an von der Vorratsdatenspeicherung zurück. Mhm. Was hätten wir tun können, vielleicht zu der Zeit, wo es jetzt viel zu spät ist, um das zu verhindern. Also das eine, was ich mir vorstelle, wir hätten massenhaft mit Hilfe der Medien die Nachricht verbreiten müssen, dass die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich war und nichts nützt und das nicht gebracht hat. Wenn das in der Bevölkerung, aus Politikersicht in der Wählervolk bewusst ist, dann hätten sie was anderes machen müssen als Vorratsdatenspeicherung.
Die Idee hinter meinen Wortbeiträgen bisher war, um Verständnis zu werben für diese anderen Ideen, die da sind, gegen die man auch argumentativ vorgehen muss. Denn also die These, da fände ein Krieg gegen die Bevölkerung statt, mit der wird man da draußen vermutlich nicht viele erreichen. Das ist einfach das Problem, ja. Wenn wir da draußen was erreichen wollen und Überzeugungen drehen, argumentativ, dann wird man mit der Unterstellung, der Staat führt Krieg gegen seine Bürger, vermutlich nicht so wahnsinnig viele Leute erreichen. Aber mit der Frage, wie kann man möglicherweise das Bedürfnis nach Sicherheit stärken ohne Überwachung mit anderen. Aber
da werde ich langsam vielleicht schon böse an der Stelle, wenn Politiker wieder besseres Wissen sagen, wir nehmen dieses Placebo-Ding Vorratsdatenspeicherung.
Ja, so einfach ist das eben nicht. Also das muss man halt, aber man muss einfach mal gucken, dass man sich auch in die Gedanken und in die Positionen der anderen Seite, auch vom BKA, vom Innenministerium, von Menschen dort hineinversetzt und mal guckt, warum formen die das? Und es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, es ist zu 100% Unsinn, was die erzählen. Ja? Wir wollen es nicht. Das ist das eine. Das ist eine politische Diskussion.
Es nützt auch
nichts. Will ich so und will ich so? Und wir selber sind davon überzeugt, es nützt nichts.
Die sind aber davon überzeugt,
dass es nutzt. Aber die sind davon überzeugt, es nutzt etwas. Es ist ja nicht so, dass die sagen, hey, geil, wir können jetzt mal die ganze Bevölkerung überwachen oder sowas. Ja? Sondern
und wir machen Placebo-Politik und wir fordern Placebo, obwohl wir was Besseres fordern könnten. So doof sind
wir
ja nicht.
Was sie machen, was richtig ist, wie wir davon überzeugt sind. Und das muss man sich anschauen, warum ist es und wo kann man vielleicht auch einen Kompromiss finden, wo man sagt, okay, in dem einen Bereich ist es vielleicht richtig und was auch immer. Ja, das gilt jetzt nicht nur für Vorratsdatenspeicherung, für ganz viele Bereiche.
Die Diskussion gefällt mir überhaupt nicht, weil ich habe versucht, konstruktiv mir zu überlegen und Input zu kriegen, wie kann ich das ändern? Hm. Du bringst jetzt dahin, Verständnis zu haben, warum das so ist.
Argumente zu finden.
Ja, wenn du nicht verstehst, was wie die Gegend denkt, dann wirst du auch nicht gegen sie ankämpfen können.
Aber das sind Personen, die du beschreibst, die das glauben, dass sie das Richtige tun, die ich nicht mal wählen kann.
Nein, aber die wirst du auch nicht überzeugen. Aber du musst diejenigen, die unentschlossen sind oder die irgendwo in der Mitte dazwischen waren, die möchtest du überzeugen. Und dazu musst du verstehen, wie denkt denn die Gegenseite?
Das ist ein Punkt, wo wir gestern Abend bei der Öffnungsdiskussion auch waren. Da schon mal, war ich bei dem Thema so ein bisschen deprimierend, sage ich mal, Revue passiert worden. Wir haben heute die vierte Veranstaltung dieses Wochenende, war so das Resümee. Und nach der ersten Veranstaltung gesagt, digitale Selbstverteidigung, waren viele technische Themen. Bei der zweiten hat man eigentlich gesagt, wir müssen auf die Gesellschaft, auf die Politik einwirken und müssen gucken, dass das eben geändert wird. Und dort wurde auch einiges gemacht, viele auch Besuche bei Politikern, bei Abgeordneten vor Ort, wo dann rational auch ausgetauscht wurde. Was spricht eigentlich gegen beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung, wo man, glaube ich, uns auch einig sein kann, dass es dort viele Punkte gibt, wo eigentlich belegen, dass es nicht wirksam ist. Auch das hat man probiert und irgendwie haben wir das Gefühl, es ist alles erfolglos. Es wäre eigentlich die Frage, welchen Tipp könnten wir bekommen, wie sollten wir weiterarbeiten, was macht Sinn und wie können wir das zum Guten in Anführungsstrichen wenden. Also so ein bisschen das, was bei dem ganzen Thema halt das Frustrierende ist, man bemüht sich, man macht viel und es geht auf den Weg, der gar
nichts. Wenn ihr vor 3 Jahren mit Abgeordneten gesprochen habt, dann sind die mittlerweile zum Teil nicht mehr im Amt. Das heißt, hört nicht auf, mit denen zu reden. Ja, ist so. Das ist ja inzwischen eine Legislatur. Ne? Also von unseren 190 sind, glaube ich, 70 neue. Ich gehöre mit dazu. Ja, redet mit denen. Bleibt mit denen im Gespräch und redet auch mit der Öffentlichkeit, macht Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen. Aber ich meine, was ich vorher sagte, ich habe kein Problem mit Zuspitzungen und auch nicht mit symbolischen Knallerbegriffen, um mal zu sagen, gibt es eigentlich einen Bürgerkrieg des Staates gegen oder so, ja. Aber ich glaube, dass man draußen damit nicht wachrüttelt, sondern allenfalls möglicherweise dann die Idee, wie soll ich sagen, die Idee erweckt, als hänge man Verschwörungstheorien an, weil es ist nicht der Punkt, der dahinter steckt. Ja? Es ist nicht der Punkt, dass der Innenminister Krieg gegen die Bevölkerung führen will, sondern er hat andere Überzeugungen als wir. Und den überzeugen wir übrigens auch nicht.
Wenn ich vielleicht auch einen kleinen Tipp geben kann. Viele fragen sich immer, warum schließen zum Beispiel Politiker Vorratsdatenspeicherungen? Also mein Tipp wäre immer, redet mit den Leuten, die dafür sind und nicht, trefft euch nicht mit den Leuten, die eher auf eurer Seite sind, weil der Lerneffekt ist wesentlich größer.
Genau.
Mal als Beispiel, ich war auf einer Podiumsdiskussion von der CDU zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Ich war auf dem Podium. Der innenpolitische Sprecher von der CDU-Fraktion im Landtag war da, ein Herr vom LKA, der gegen Kindesmissbrauch
Thomas
ermittelt.
Nein, stimmt.
Genau, im LKA war da und der Herr Goll, also der ehemalige Justizminister in Baden-Württemberg. Und es ging um das Thema Vorratsdatenspeicherung. Und wenn Sie dann halt jemanden auf dem Podium haben vom LKA, der sagt, wir ermitteln in Tauschbörsen gegen den Tausch von Kinderpornografie und wir haben immer wieder Erfolge, weil wir von den Leuten, die Sachen runterladen, die IP-Adresse ermitteln, gehen dann zum Anbieter und gucken, wer das war. Derjenige erzählt ihnen dann, dass aber manche Provider viel zu kurz speichern, deshalb kann der Anschlussinhaber nicht ermittelt werden und die Leute kommen ungeschoren davon, möglicherweise, das ist die unbewiesene Stellung, werden noch viel mehr Kinder missbraucht. Wenn wir Vorratsdatenspeicherung haben, dann erwischen wir viel mehr Täter. Und in dem Moment haben sie die Diskussion dagegen
verboten.
Genau. Also zumindest zum großen Teil.
Das ist genau.
Und der Innenpolitiker, der dann daneben steht, der geht natürlich auch viel mehr mit seinen Behörden. Und die Behörden können natürlich ihre Bedürfnisse, von denen sie angeben, ich brauche die und die Mittel von ihr, damit ich weiterkomme. Natürlich den Politiker viel einfacher ermitteln, weil der Politiker halt, der Gegner in der Regel halt nicht hierher kommt. Deswegen sind sie auch ein bisschen schön, dass sie da sind, aber sie sind ein positives Beispiel, aber an ihnen können wir uns heute Abend eher schlecht abarbeiten.
Das habe ich bisher schon zu allen du gesagt, sag doch bitte ja, du zu mir.
Also Argumente der Gegenseite verstehen wirklich, das sind manchmal können die auch ein gutes Beispiel knackig auf den Punkt bringen, das ist dann wirklich auch kompliziert, dagegen zu argumentieren, weil es halt nicht so einfach ist. Ich kann nicht einfach sagen, ja, nee, stimmt nicht.
Aber du warst schon auf dem Podium und du sagst, die Diskussion war dann eigentlich im Eimer.
Nein.
Hast du noch was retten können?
Ich habe schon viel retten können und ich habe danach von vielen Leuten ein positives Feedback bekommen und ich habe auch ganz viele Punkte gemacht. Aber es gibt halt wirklich einzelne Sachen, da ist es dann schwierig. Und versteht zu begreifen, warum die Leute dann manchmal auch so handeln. Genauso, wenn es um irgendwelche Handy-Ortungen geht, also Funkzellen, Speichern, wo bewegt sich wer, wenn halt jemand sagt, wenn halt jemand ein knackiges Beispiel dafür bringt und sagt, da hätte ich erfolgreicher ermitteln können, wird es schwierig, dass das natürlich in der Statistik nachher nicht belegen kann, also sein Argument eigentlich nicht gültig ist, interessiert dann keinen mehr, weil es dann zu kompliziert wird.
Spannende Frage ist ja eigentlich die habe ich mit Polizisten bei mir vor Ort diskutiert, warum braucht ihr längere Fristen? Weil das sind ja diese 7 Tage, die meisten speichern, die sind ja, ne? Warum braucht man eigentlich längere Fristen? Und dann sagt er, ja, erstens mal kriege ich nicht so schnell einen Staatsanwalt zu fassen, der mir den Zugriff überhaupt erlaubt. Und als nächstes muss ich dann erst mal suchen, dass mir jemand die Daten auswertet, weil das kann ich ja selber gar nicht. Da gibt es 3 Stellen in Baden-Württemberg, die das drauf haben. Ja, und dann kannst du sagen, ja, Moment mal, ihr braucht ja gar keine längeren Fristen, sondern ihr braucht mehr Personal.
Genau, auch bei der Tauschbörsengeschichte ist kein Spiel, der Provider das nur einen Tag speichern würde, wenn die Beamten schnell genug ermitteln, also am gleichen Tag, können sie an die Person rankommen. Es muss gar nicht länger gespeichert werden, es muss nur besser gearbeitet werden.
Aber man muss auch einräumen, es muss überhaupt irgendwas gespeichert werden, damit ermittelt werden kann. Gut, manche das muss man ihnen einräumen. Sonst könnten manche sie nicht ermitteln. Manche
einfach technisch bedingt auch ein.
Klar.
Ich habe mal die Frage, wie gehen eigentlich die Bundestagsabgeordneten mit den beiden Urteilen um? Einmal dem vom Bundesverfassungsgericht und einmal dem vom Europäischen Gerichtshof. Dass die einerseits die Richtlinie für ungültig erklärt hat und eben das Bundesverfassungsgericht das auch sehr enge Grenzen für eine mögliche Neufassung der VDS gesetzt hat, die waren ja in der Diskussion mehr oder weniger ignoriert worden.
Nein, das stimmt natürlich gar nicht. Da muss ich jetzt wirklich deutlich widersprechen, weil Heiko Maas sich sehr weit bemüht hat, mit dem, was er da vorgelegt hat, auch den Regeln des Bundesverfassungsgerichts zu folgen. Man kann das drehen. Nein, doch, auch denen. Weil die Richtlinie, die dort für nichtig erklärt worden ist, die geht viel weiter. Viel weiter. Und es gibt keine neue Richtlinie. Es gibt, ja, na klar, man kann jetzt diskutieren, und das wird mit Sicherheit das Bundesverfassungsgericht ja auch tun, man kann diskutieren, ob ihm das gelungen ist, aber es war schon durchaus die Idee. Und natürlich sind die beiden Urteile diskutiert worden, ganz bestimmt nicht ignoriert, und es ist gefragt worden, was bedeuten die? Und diejenigen, die dort befürwortet haben, wir müssen das, was Heiko Maas jetzt vorgelegt hat, auch beschließen, die haben natürlich gesagt, aber das richtet sich doch genau nach diesen Vorgaben. Es entspricht genau diesen Vorgaben. Ich würde sagen, es ist trotzdem abzulehnen. Ja, weil ich finde, auch wenn es diesen Vorgaben entspricht, ist trotzdem eine Vorratsdatenspeicherung abzulehnen. Aber das ist es ist einfach eine Auffassungssache. Ja. Aber ignoriert worden ist es bestimmt nicht. Und warum haben die keine neue Richtlinie beschlossen auf europäischer Ebene, die den Vorgaben vom EuGH entspricht? Na, damit die bestehende Rechtsprechung und Rechtsauffassung in den Mitgliedstaaten nicht ad absurdum geführt wird oder für nichtig erklärt wird, weil das, was die Briten an Vorratsdatenspeicherung machen oder was die Franzosen an Vorratsdatenspeicherung machen, entspricht ja dem nicht, was das EuGH gesagt hat. Würde eine neue Richtlinie aufgestellt, dann müsste die vermutlich in etwa dem entsprechen, was Heiko Maas da jetzt gemacht hat. Das war auch eins seiner Argumente. Seine Kollegen warten darauf, dass er jetzt da was Grundrechtskonformes vorlegt. Das kann man auch alles diskutieren.
So, wir sind seit etwa 50 Minuten am Diskutieren.
Und wir reden nur über VDS. Geht's ist ja doof. Also, ja, also, total.
Ja, okay, ich,
geht's noch? Ja?
Kaffee, Wasser.
Bitte, da steht mein Bild. Wenn jemand Wasser aufbringt, ist es ja nicht großartig. Ansonsten geht es jederzeit.
Kein Thema. Gut. Ich möchte jetzt mal, nachdem du jetzt ja gleich zu Beginn den Fokus des Gesprächs auf das Überwachungsthema, möchte ich das Thema konzertierte Aktion jetzt wieder in den Vordergrund stellen. Wir haben ja nicht nur die Überwachungsthemen, wir haben ja auch die Zusammenarbeit beim Verfassungsschutz, also die Legalisierung von oder die Straffreistellung von Straftaten der Verfassungsschützer. Und außerdem hatte ich noch das Thema Maut zur Datensammlung und das Thema Tarifeinheitsgesetz. Genau. Fangen wir mal vorne an.
Was bin auch dafür.
Erklären wir doch mal, bitte schön, wie kann man auf das schmale Brett kommt und die Zusammenarbeit der Verfassungsschützer stärken muss.
Ich bin mir nicht sicher, ob das ein schmales Brett ist. Also wenn man glaubt, dass wir überhaupt einen Verfassungsschutz brauchen, dass unsere Verfassung möglicherweise geschützt werden sollte von den Leuten, die da gucken, ja, auf Extreme, sagen wir mal zum Beispiel NSU, dann haben die da komplett versagt.
Ja, absolut. Ja. Und deswegen gibt man ihnen mehr Rechte und mehr Geld und...
Mit weniger Rechten und mit weniger Geld werden sie es nicht besser hinkriegen, Entschuldigung. Also, dass die zu wenig zusammengearbeitet haben, zu wenig miteinander gesprochen haben, dass da auch noch strukturelle und womöglich auch noch Überzeugungsprobleme möglicherweise dahinter stecken, dass da so ein Chorgeist und alles, kann man alles diskutieren. Es gab ja nicht nur einen NSU-Untersuchungsausschuss, es wird jetzt übrigens nochmal wieder einer im Bundestag eingerichtet, weil man der Meinung ist, man hätte da noch nicht alles richtig verstanden. Sondern auch in den einzelnen Ländern gab es NSU-Untersuchungsausschüsse. Hier in Baden-Württemberg habe ich auch sowas gehört. die haben ja alle durchaus auch strukturelle Probleme ausgemacht beim Verfassungsschutz und bei den Behörden, die jetzt dadurch auch, also da sind Konsequenzen auch daraus gezogen worden.
Ja, wenn ich dir noch gerne geantwortet. Gegen ja? die Polizei arbeitet oder gegen die Polizeiermittel, muss man sich doch echt mal fragen, was ja. schiefläuft. Also ja, die Polizei hat den Zugriff auf NSU mehrfach verhindert.
Die Polizei oder der Verfassungsschutz?
Ah, nee, Verfassungsschutz. Ja. Hat quasi die Polizei davon abgehalten, dass der NSU gefahren wird. Also die normale Polizeiarbeit wäre da drauf kommen und hätte die Jungs irgendwann abgefahren. Ja? Aber der Verfassungsschutz hat immer reingekrätscht und so konnten die 10 Jahre lang morden. 2008, glaube ich, war es auf jeden Fall. Und auch früher. Das ist doch schon eine Begründung, dass hier was so falsch läuft, dass man versehentlich alle Akten vernichtet worden sind, weil man links mit rechts verwechselt hat. Da sind Ausreden drin, die sind Hanebüchen. Ja. Und trotzdem wird nichts gemacht und dann kriegt mehr Rechte. Also da müsste man erstmal das ganze Personal raus. Also auch den eigenen türkischen Verfassungsschutz, der an der Weihnachtsfeier morgens unter dem Tisch aufmacht und dann selbst findet, der ist Chef und dann war er Chef. Und kann halt bloß so von dem, dass sowas geht bei uns in Deutschland, dass es toleriert wird und nichts dagegen gemacht wird. Das ist schrecklich.
Also die Untersuchungsausschüsse haben ja genau eigentlich das zum Ziel gehabt, zu sehen, wo da vor allem die strukturellen Probleme liegen. Weil wenn es schuldhaftes Versagen von einer Person gibt, dann brauchst du da keine Gesetzesänderung. Aber gegen die strukturellen Probleme muss man Strukturen verändern. Und also diejenigen, die das erarbeitet haben, diese Gesetzesveränderung, zur Zusammenarbeit zwischen den Landesämtern und Bundesamt und so weiter, die sind der Überzeugung, dass sie da das Richtige getan haben. Jetzt bin ich nicht Innenpolitikerin, leider. Deswegen kann ich euch das im Detail, wir arbeiten sehr arbeitsteilig in diesem Bundestag und auch in den Fraktionen. Das heißt, meine Kollegen Innenpolitiker, die haben vielleicht an Stellen andere Auffassungen als ich, aber fachlich sind die da drin und ich bin in anderen Dingen fachlich drin.
Ich wollte mal auf das Stichwort Glauben einhaken.
Okay.
Einer der größten Vorzüge, die wir ja in unserer demokratisch-freiheitlichen Grundordnung haben, meines Erachtens jedenfalls, steht ja darin, dass man, wenn ich das noch offen sagen darf, jeden Scheiß erzählen darf, Gott sei Dank noch nicht glauben muss. Ich glaube von dieser scheinheiligen Diskussion mittlerweile kein Wort mehr. Das zweite ist die These: Wer argumentiert, wird verlieren und wer fragt, führt. Deshalb würde ich gerne mal ein paar Fragen loswerden. Ich erwarte nicht immer eine Antwort darauf. Erste Frage ist, wie lange führt dieser Staat eigentlich schon Krieg gegen seine Bürger? Und was mich vor allen Dingen interessieren würde, gegen wen führen wir denn morgen und übermorgen Krieg? Wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, 70er Jahre, das schlimmste Wort, das ich damals als Kind kannte, war Kommunist. Ich wusste zwar nicht, was das ist, aber es musste was Fürchterliches sein, weil es wurde nur unter vorgehaltener Hand gesprochen. Die Kommunisten haben sich erledigt. Also gegen die brauchen wir keinen Krieg mehr zu führen. In den 80er Jahren waren es die Friedensaktivisten und die gegen die Atomkraft waren. Die musste man bekämpfen und überwachen. Man hat die Leute vom Verfassungsschutz auf die Grünen losgelassen. Das waren auch alles verkappte Kommunisten und Terroristen. Sitzen mittlerweile im Bundestag. Verüben meines Wissens keine Bombenanschläge. Seit gestern weiß ich, dass man jetzt den Flüchtlingen den Internetzugang verbieten muss, weil sie sich da heimlich IS-Videos angucken könnten. Gegen wen hetzen wir denn morgen?
Darum gibt es das Grundgesetz. Damals wurde gesagt, weiße Männer haben das Grundgesetz gemacht, um die Bevölkerung vor dem Staat zu schützen. Und jetzt will die Politik knapp am Grundgesetz rum.
Welche Bevölkerung vor welchem Staat? Das frage ich mich.
Ja.
Okay, wenn wir mal die rhetorischen Fragen beiseite lassen. ich frage mich ganz oft, die Parlamentarier, die Gesetze beschließen, sind ja nicht irgendwelche höhergestellten Adligen.
Ich hoffe, dass ich den Eindruck bisher nicht vermittelt habe.
Nein, will ich auch nicht sagen. Die nachher von den Gesetzen selber nicht betroffen sind. Wie sind denn die Kollegen so...
Wie meinst du jetzt? Wir sind nicht außerhalb des Gesetzes.
Genau, das will ich damit sagen. Seid ihr nicht. Solange ihr vielleicht Abgeordnete seid, genießt ihr immer wieder mal ein bisschen Schutz.
Was denn? Wovon sind wir ausgenommen?
Ganz simpel.
Von der Vorsatzsprechung?
Ja.
Nein.
Ja?
Immunität meinst du?
Nee. Na, Immunität okay. Ist, schützt uns nur vor schnellem Zugriff, aber okay, jedes Verkehrsvergehen wird verfolgt.
Das ist gar nicht mein Punkt. Nee. Ich frage mich immer, bei solchen Gesetzen wie Vorratsdatenspeicherung sind die Parlamentarier und ihre Familien und so ja auch immer mit betroffen. Ja. Und trotzdem beschließt die Mehrheit es mit. Mhm. Steckt dann da eher so, ich habe nichts zu verbergen, Gedanke dahinter bei denen?
Die glauben, dass es funktioniert, Stuhlbar.
Also eine ganze Menge, das war ja das, was ich vorher gemeint habe, eine ganze Menge glaubt tatsächlich, es funktioniert. Viele Kollegen haben auch, wenn ich diskutiert habe, zu mir gesagt, ja, aber wenn die Bürger doch gegenüber Facebook ihre Daten so bereitwillig rausgeben, warum, das ist ja irgendwie ein komischer Widerspruch, ja, warum haben sie denn da so Moris vom Staat? Und dann darf doch der Staat wohl auch in sehr eingeschränktem Maße und mit richterlichem Beschluss. Facebook fragt niemand, da kannst du nur Ja oder Nein sagen zu den AGBs.
Aber immerhin kann man das ja.
Ja, ja, klar.
Zur Vorratsdatenspeicherung kann ich ein schwierigeres Nein sagen.
Nee, muss Anwalt werden, das fällt fälschen der Berufsgeheimnis, Trägerschutz.
Ja. Habe ich zwischendurch, weil ich es nicht komplett präsent hatte, das Abstimmungsergebnis, Entschuldigung, VDS, nochmal angeschaut. Es waren 43
und 7 Enthaltungen. Ich habe nicht gesagt 50 dagegen, ich habe gesagt 50, haben nicht zugestimmt. Und dann waren noch ein paar nicht da, die habe ich jetzt, naja, also 43, ja, ich habe es mit Absicht so gesagt, aber ich finde es beeindruckend. Ich fand es beeindruckend, weil ich weiß auch, wie in den Fraktionssitzungen vorher probemäßig abgestimmt wurde.
Dass da also ein dieses gemeinsame Fraktionsabstimmen in diesem Falle mal nicht funktioniert hat und viele gesagt haben, ist, soweit kann ich mein Gewissen nicht belasten, ich bin jetzt einfach... Nee, ist okay.
War aber auch eine komfortable Situation, weil man weiß, wusste ja, das Gesetz geht trotzdem durch.
So, wo ich auf der anderen Seite bei der PKW-Maut gesagt habe, das ist keine Gewissensentscheidung, da ist drauf gepfiffen. Ne?
Aus einem bestimmten Grunde habe ich dann auch auf die CDU-Seite geguckt, die haben alles in Grün komplett mit Ja gestimmt, die da waren und abgestimmt haben, alle Ja, keine Enthaltung, kein Nein gewesen, ein paar haben halt gefehlt. Aus diesen Politikerbesuchen wissen wir aber, dass es Politiker gibt, die ganz deutlich sagen, habe ich volles Verständnis für, im Prinzip stimme ich bin dagegen, aber meine Fraktion, ich werde einfach dafür stimmen. Wieso? Und das ist dann schade, da hört mein Verständnis dann irgendwann auf.
Ja, da muss man vielleicht doch über dieses Thema Fraktionszwang oder Geschäftsordnung nochmal sprechen. Warum gibt es das überhaupt? Dazu muss man verstehen, wie der Bundestag und Regierung zusammenhängen im Vergleich zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament oder auch im Kreistag hat keine Regierung sich gegenüberstehen. Das heißt, es gibt auch keine Koalition, die die Regierung trägt und eine Opposition, die die Regierung sozusagen bekämpft. Vielleicht übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Sondern es gibt im Europäischen Parlament und im Kreistag gibt's wechselnde Mehrheiten. Gemeinderat. Ne? Da muss man auch mit Argumenten irgendwo, und wenn da unterschiedliche Auffassungen zustande kommen und wenn es einmal gegen die Verwaltung geht, ja gut, dann hat die Verwaltung halt eine Abstimmung verloren, die ist aber deswegen nicht weg. Ja? Die Verwaltung ist weiterhin im Amt, der Landrat wird gewählt vom Kreistag, und wenn der Abstimmung verliert, dann ist er trotzdem weiterhin Landrat, und der erste Landesbeamte kommt sowieso von woanders. Ja? Aber bei einer Bundesregierung ist es eben so, dass die durch eine Koalition erst gebildet wird. Ja? Und das bedeutet, wenn diese Regierung regelmäßig Abstimmungen verlieren würde, dann ist irgendwann mal die Geschäftsgrundlage weg. Das bedeutet wiederum, wenn wir jetzt zwar einen Koalitionsvertrag schließen und dann am Ende aber den Dingen nicht zustimmen, die dort vereinbart sind, dann hätte man vielleicht ein halbes Jahr eine stabile Bundesregierung und dann würde eine Neuwahl entstehen. Das ist, genau, das ist die Idee, die dahinter steckt, ist eine stabile Regierung.
Das verstehe ich, das, was von SPD immer betont wurde, es geht um die Regierungsfähigkeit.
Regierungsfähigkeit heißt...
Im Zusammenhang mit der Abstimmung zur Vorratsdatenspeicherung wurde das ja immer wieder betont, wir müssen Regierungsfähigkeit demonstrieren. Geht das in diese Richtung?
Ja, es geht auch in diese Richtung. Regierungsfähigkeit bedeutet auch, dass ich angesichts von Mehrheitsverhältnissen, aber auch angesichts von realen Gegebenheiten auch mal pragmatische Entscheidungen treffen muss, die eben vielleicht nicht der reinen Überzeugung entsprechen. Da kann ich als klassische Oppositionspartei, sagen wir mal, Ja, die Linken sind es nicht überall, aber im Bundestag sind sie es ganz bestimmt. Da kann ich auch die reine Lehre vertreten und ich kann auch, gestern ich mit Kollegin neben mir gewitzelt haben, er kann ja auch in jedem Antrag, den ich stelle, versuchen, die Welt zu retten. Anträge, die stellen, die da in Regierungsverantwortung sind, die müssen auch umsetzbar sein. Ne? Wir müssen auch finanzierbar sein. Die Linke kann einen Antrag stellen, ohne sich Gedanken über Finanzierbarkeit zu machen. Sage ich jetzt einfach so. Ich will die Linke nicht bashen. Wenn wir in der Opposition sind, machen wir es ja genauso. Wir waren ja durchaus im Bundestag auch schon mal in der Opposition.
Also Fragen, inwieweit dieses Verhalten dazu geeignet ist, Vertrauen in Politik fassen zu lassen.
Ich weiß nicht, die meisten Leute erwarten, glaube ich, von der Politik, dass sie pragmatisch und an der Sache entlang entscheidet und nicht nach Ideologie. Ja, ich glaube, dass die meisten das entscheiden.
Aber entlang der Bürgerrechte?
Unbedingt.
Unbedingt?
Unbedingt. Deswegen kann ich auch einer Sache nicht zustimmen, die die Bürgerrechte in dem Maße einschränkt. Aber andere Dinge würde ich möglicherweise zustimmen, obwohl die vielleicht, wie gesagt, nicht der reinen Lehre entspricht.
Wenn man diesen Status dann nimmt, dann muss man ja konstatieren, die Bruchlinie geht derzeitig entlang der Bürgerrechte. Das heißt, Politik, ich würde es dann eben nicht als Bürgerkrieg vorhin gesprochen, aber es ist eine gewisse Art von Repression gegenüber den Bürgerrechten und gegenüber den Bürgern in Persona. Mhm. Sind wir
fraglich? Ja, aber wie von Anfang an ich jetzt versucht habe, deutlich zu machen, gibt es da Menschen, nein, da gibt es da Menschen, die haben andere Auffassungen. Und auch da draußen, nicht nur die Innenminister, sondern auch die Menschen da draußen auf der Straße, da gibt es auch eine ganze Menge, die eine andere Auffassung haben und die sagen, wenn das unserer Sicherheit dient, was ja ganz offensichtlich der Fall ist, weil uns wird das so vorgetragen, wir fühlen uns bedroht, dann nehmen wir das hin.
Ich habe dazu noch mal eine These, warum es, also möglicherweise stimmt das auch nicht, aber von unserer Beobachtung aus so aussieht, als ob unter Politikern die Meinung, mehr Überwachung macht ja nichts, mehr vorherrscht als so hier unter uns. Also wahrscheinlich ist in der Bevölkerung so ähnlich, aber...
glaube ich auch, ja.
Meine These ist, die Politiker, also... Je weiter oben sie in der politischen Hierarchie stehen, desto weniger kennen sie es überhaupt anders. Die arbeiten selber praktisch unter einer Komplettüberwachung. Die haben Personenschutz, können praktisch keine Minute irgendwas alleine machen. Das heißt, die sind... Und sie können ja ihrer Arbeit nach wie vor nachgehen. Das heißt, sie müssen eigentlich ja den Eindruck bekommen, näher dauerüberwacht zu sein. Das ist ja nicht so schlimm.
Also wir stehen beispielsweise unter Dauerüberwachung der öffentlichen Meinung.
Ja genau. Und wenn man selber die ganze Zeit unter Dauerüberwachung steht, klar, dann hat man vielleicht weniger Skrupel, das allen anderen Leuten auch zuzumuten.
Privat bin ich faktisch nie. Ich bin faktisch nie privat, ich bin immer Abgeordnete. Wenn wir uns da draußen in der Pause unterhalten, bin ich auch Abgeordnete. Und wenn ich mit Freunden abends essen gehe, dann möchten die auch gern mit mir über Politik diskutieren, weil ich bin ja schließlich mittendrin. Also es ist völlig richtig, dass wir eine andere Vorstellung von Privatheit haben als andere, ist logisch. Deswegen ist vielleicht auch die Frage, ob ich mir da einen grünen oder einen roten Punkt hinmache, eher lustig. Ja. Weil klar, fotografiert zu werden, gehört eher zum Deal.
Zu sein. Also das muss ja sozusagen freiwilliges psychische Auswirkungen haben, dass man sich also wirklich jede Silbe, klar, und jeden Teilsatz überlegt, weil man den ja öffentlich vorgehalten bekommt. Das heißt, man hat ja auch auf Politikerebene dann so etwas wie Chilling-Effekts. Wie geht man damit um? Was für Auswirkungen hat es auf das politische Leben und auf die Abstimmungen, die man dann zu bewältigen?
Also ich würde, glaube ich, ich mache mir nicht allzu viel Gedanken, ob ich jetzt sozusagen, also Aussagen mache jetzt, weil ich hier aufgenommen werde, Aussagen mache, die möglicherweise mit der Mehrheit in meiner Partei oder dass ich das darüber mache, mir glaube ich nicht so viele Gedanken. Worüber ich mir Gedanken mache, ist, wenn mir einer auf mein Facebook-Profil einen Kommentar schreibt, er fände es ja toll, dass ich jetzt drei unbegleitete, junge, traumatisierte Syrer bei mir zu Hause aufnehme. Und ich schreibe, lösche diesen Kommentar und schreibe zurück, hier findet es jemand lustig zu unterstellen, ich würde das tun. Ich kann das aber gar nicht, weil ich pendle ja zwischen, schon allein deswegen, zwischen Berlin und zu Hause. Ich könnte das gar nicht leisten, weiß aber auch gar nicht, ob es sinnvoll wäre. Und dann schreibt er als nächstes, in diesem ersten Kommentar stand schon meine Privatadresse drin, die jetzt nicht so bekannt ist, ja, wo ich erst seit kurzem wohne. Das habe ich dann auch reingeschrieben in meine Antwort. Im Übrigen würde ich mich von der Veröffentlichung meiner Privatadresse aus so ein bisschen bedroht fühlen. Ja. Und dann hat er als nächstes geschrieben, naja, wenn ich das nicht könnte, dann könnte das doch sicher mal ein Mann, der sei ja Hausmann. Und dann habe ich gemerkt, dass mir jemand sehr nahe ist und habe das dann wieder gelöscht und habe zurückgeschrieben, dass ich finde, dass also die Beobachtung meiner Person schon schlimm genug ist auf die Art und Weise, aber dass mal eine Familie doch bitte rausgelassen werden soll, dass das nicht okay ist. Ja. Wie fühlt man sich da? Scheiße. Derselbe hat mir eine E-Mail geschrieben, irgendwann vor einem halben Jahr. Ich weiß inzwischen, dass es derselbe ist. Der hat geschrieben, wir gehören alle am nächsten Bauhof geknüpft, aber das sei noch viel zu milde. Wie fühlt man sich da? Na, scheiße, klar.
Ich habe vorhin einen Punkt bekommen, dass die Verfassungsschutz-Zusammenarbeit verbessert werden soll, mhm, im Zuge der NSU-Geschichte. Mhm. Da hatte ich noch eine wichtige Zwischenfrage. Wie das darf man eine EV-Person in Zukunft zuschlagen?
Ja, ich
das
glaube,
das steht da so in dem Gesetz angeblich drin. Es yeah, gab da also die Theorie, dass das stimmt. Und jetzt würde ich gerne fragen, ob das gewollt sein kann im NSU-Kontext.
Ich glaube weniger, dass es ums Zuschlagen geht, sondern dass es darum geht, in der verdeckten Ermittlung gemeinsam mit denen, mit denen man da unterwegs ist, Straftaten zu begehen, um eben die eigene Identität sozusagen zu schützen. Nicht zu sagen, oh, da mache ich jetzt aber nicht mit, weil ich bin eigentlich doch Verfassungsschützer. Ja. Dann wäre es rum mit der verdeckten Ermittlung. Das ist die Idee dahinter.
Das sind ja nicht Verfassungsschützer, sondern Frauenleute.
Ja, ja, eben gerade. Ja.
Also es sind ja nicht ausgebildete Polizisten, ja, die dann etwas tun, ja, sondern eventuell Leute mit Nazi-Background, die jetzt, ja, abgeworben worden sind, ohne Ausbildung, ohne alles, die dann berechtigt werden, Straftaten.
Ja, oder vielleicht nicht mal abgeworben, in Anführungsstrichen, sondern nur einfach dafür bezahlt, dass sie ab und zu mal was erzählen. Ja. Halte ich für problematisch, aber ich glaube, dass es schon vorher so war.
Ja, das ist so,
dass sie rausgezogen worden sind. Und jetzt ist es, ja, wenn es vorher so gewesen wäre, dann hätten ja Gerichte dagegen, also wenn es im Stillen gewesen wäre, dann hätten Gerichte die Leute ja trotzdem angezeigt oder verurteilt. Und die sind ja vorher schon straffrei ausgegangen. Warum? Das muss es schon vorher legal gewesen sein, im vorherigen Verfassungsschutzgesetz.
Das bezweifle ich.
Können wir jetzt für falsch halten?
Können, ja, ich gerne nach.
Wir können auch gemeinsam für falsch halten, überhaupt V-Leute einzusetzen, sondern man müsste eigentlich, ja, mit Profis arbeiten.
Ja. Ganz, ja, und klar. Vor allem, ja, sollten sie nicht irgendwie eine ganze Partei finanzieren, wie man es bei der IPT gesehen hat. Kaum sind die V-Leute raus, ist die Partei pleite. Das heißt, wir haben die ganze letzte 20 Jahre rechtsradikale Szene mit Steuergeldern finanziert.
Hat der Innenminister Rech hat mal gesagt, wenn ich meine V-Leute da abziehe, da gibt es sie doch gar nicht mehr.
Ja, eben.
Mit 8 Mann. Öffentlich gesagt, ja.
Ja, aber auch nichts passiert, ist okay.
Doch, der ist abgewählt, glaube ich.
Aber auch so vom Verfassungsschutz her ist relativ wenig passiert.
Richtig.
Ja. Welche Konsequenzen hat es, wenn beim Verfassungsschutz Akten gelöscht werden?
Dass man im Rahmen dieser Auswertung des NSU-Untersuchungsausschüsse eben dann auch zu strukturellen Veränderungen bei der Arbeit von Verfassungsschützern kommt.
Das kann man in Zukunft nicht ausschließen.
Das kann man nie ausschließen, weil es immer auch die Tat eines Einzelnen sein kann, der seine eigene Vorgehensweise vertuschen will. Das kannst du nie ausschließen. Das ist ja logisch.
Ich möchte gern mich als Katalog einen weiteren Punkt hinzufügen. Also weg.
Dabei haben wir noch gar nicht über alle gesprochen. Aber okay,
ja.
Gleich leg los.
Das fiel mir ein, als es dann vorher auch um den die Bruchlinie bei den Bürgerrechten ging. Mhm. Und bei der Frage, ist es Dummheit, ist es Zufall, ist es Lobbyismus? Das Thema Lobbyismus beschäftigt mich doch sehr. Und zwar die Klage von Abgeordnetenwatch zur Offenlegung der Lobbyistenausweise. Wer hat Zugang zu den, nicht wer, sondern wie viele, von welchen Organisationen haben direkten Zugang zu den Büros der Parlamentarier? Beim Abgeordnetenwatch ja schon über viele Jahre die Fraktionen aufgefordert, das offenzulegen mit unterschiedlichem Erfolg. Grüne und Linke haben ja von vornherein offengelegt. SPD und CDU haben gemauert. Dann hat Abgeordnetenwatch ja bekanntlicherweise geklagt, hat vom Amtsgericht Berlin auch Recht bekommen und jetzt wird Berufung eingelegt gegen dieses Urteil. Das empfinde ich jetzt persönlich auch als eine Sache, wenn die Lobbyisten nicht bekannt sein dürfen, wenn uns Leuten, die wir euch ins Parlament gewählt haben, nicht offengelegt wird, wer auf eure Meinung alles auch noch Einfluss nimmt. Und wenn sogar meine Steuergelder dafür verwendet werden, um mich unwissend zu halten, da würde ich doch ganz gerne wissen, ob das auch die einhellige Meinung, zumindest der SPD ist, über die CDU wirst du ja intern nicht so viel sagen können, aber...
Das bringt aber nichts. Das würde auch nichts bringen.
Ja, nee, ne? Also ich denke, da sind wir uns bestimmt...
Ich glaube, dass die SPD-Fraktion mittlerweile beschlossen hat, es zu veröffentlichen.
Ja.
Ne? Also ist die Klage jetzt nur noch von der CDU aus?
Ja.
Und inwiefern sind es dann Steuergelder?
Ja, weil das vom Bundestagspräsidenten so beschlossen wurde?
Der Prozess muss ja bezahlt werden.
Der kostet ja Geld. Anwälte.
Okay.
Zahlt ja nicht irgendwie die Partei, die CDU, sondern es zahlt ja die Staatskasse.
Also wir sind als.
Das ist dann 20 CDU-Fraktionen. Man kann natürlich fragen, wo sie finanziert wird.
Ja, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Die Frage ist ja, zum einen, warum muss man sich da zum Jagen tragen lassen? Das kann man diskutieren. Ja, und die andere Frage ist vielleicht, was ist Lobbyismus und was kann Lobbyismus? Weil wenn du sagst, die haben freien Zugang zu den Büros der Abgeordneten, dann muss ich sagen, auch wenn jemand einen Hausausweis besitzt und nicht sich vorher anmelden muss bei mir, um dann kommen zu dürfen ins Haus, heißt es ja nicht, dass der Zugang zu meinem Büro hat, ja.
Also, aber einen leichteren, wie wenn ich dich besuchen wollte.
Nee, das ist ganz leicht, wenn du mich besuchen willst. Da sagst du das und dann innerhalb von einer Stunde bist du da. Das ist überhaupt kein Thema.
So langweilig verflucht.
Vielleicht nicht mehr.
Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ich versuche zu...
Einmal den gemeinsamen Blick auf die Uhr werfen. Mhm. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir diskutieren noch eine Viertelstunde oder wir nehmen uns noch eine ganze halbe Stunde.
Eine ganze halbe.
Ganze halbe.
Ja, dann sieht hier aus.
Wenn du noch
eine Tafel
der Letzte suchst, dann bin ich um halb zwei oder so.
Ah!
Kein Ding mehr.
Dann
fangen
wir 17 Uhr an.
Einverstanden?
Passt das für alle?
Ja.
Dann bin ich aber auch, glaube ich, wirklich hinreichend gegrillt. Ich sage jetzt was zu Lobbyismus.
Nee, was mich interessiert ist, Moment, eure Meinungsbildung vom Nein wollen wir nicht veröffentlichen, bis hin, okay, wir machen es doch. Das würde mich interessieren, was da intern bei euch abgegangen ist, um den Meinungswandel herbeizuführen. Weil der Anfang war strikt Nein.
Ja, logisch. Logisch, weil Transparenz und Offenheit immer irgendwie dazu führt, dass einem andere auf die Finger gucken können. Und so angenehm ist das nicht. Gerade habt ihr gefragt, wie das für mich ist, dauernd öffentlich und offen zu sein. Es ist nicht immer angenehm.
Aber die Hausausweise, das ist ja jetzt nicht personenbezogen.
Nein, also die hat ja immer ist jemand angesprochen worden, sag mal, kannst du nicht dafür sorgen, dass ich einen Hausausweis bekomme? Und dann hat er dafür gesorgt. Und dann wirst du hinterher gefragt, ja, warum hast du jetzt den unterstützt? Ja. Aber ich will erst einmal grundsätzlich was zu Lobbyismus sagen. Weil alle die NGOs, von denen ihr manchmal sprecht, das sind auch Lobbyisten, weil die haben. Ja, genau. Ein Verein, wo ich Mitglied bin, zum Beispiel die Gesellschaft für Informatik, da hat der Geschäftsführer jetzt einen Hausausweis.
Von dir?
Hammer.
Das ist super.
Ja,
okay, so geht
das ist alles super.
Ja.
Alexander Habe
also
heißt der Mensch.
Meine Beobachtung ist, dass
irgendwelche
Gesetzentwürfe gemacht werden, die dann auch prima liberal sind und wo man als Bürger den Eindruck haben kann, okay, das ist ja halbwegs vernünftig. Und dann werden diese Entwürfe sukzessive verbessert.
Es kann so rumlaufen oder es kann so rumlaufen, da gilt das Strucksche Gesetz. der sagt, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es ihn betreten hat. Also die Gesetzentwürfe kommen ja ganz überwiegend, ganz, ganz selten aus den, lass mich sagen, Spind, kommen ganz selten, Gesetzentwürfe kommen selten aus dem Bundestag, sondern aus den Ministerien. Nein, ich will es mal erklären, ja, kommen aus den Ministerien, werden Entwürfe gemacht und dort sitzen mindestens genauso viele Lobbyisten wie im Bundestag. Im Bundestag sitzen keine Lobbyisten, sondern die verkehren mit uns und sprechen mit uns. Ich wollte da gern noch mehr dazu sagen, mache ich aber gleich. So, und dann wird der Gesetzentwurf im Bundestag beraten. Da gibt es natürlich längst während des erstellt wird schon Beratungen und dann gibt es die Beratungen, die offiziellen erste Lesungen, dann Überweisungen in Ausschuss, dann wird dort diskutiert, dann gibt es Anhörungen, werden Fachleute gehört und so weiter. Da sind auch Lobbyisten dabei, aber ganz bewusst auch, weil man eben wissen will, wie schätzen denn die das ein, wie schätzt der Apothekerverband ein E-Health-Gesetz ein, sollen wir elektronisches Rezept erlauben oder nicht? Ja, die müssen dann auch gefragt werden, ist schon in Ordnung. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt deren Meinung übernehmen muss, sondern dass ich wissen muss, was sie denken. Das ist auch schon Lobbyismus. Ja. So, und dann werden an diesem Gesetz Veränderungen vorgenommen vom Bundestag und von anderen. Aber der Bundestag ist derjenige, der es beschließt am Ende. Und inwieweit der Einfluss von Lobbyisten da erfolgreich ist oder nicht, das hat schon auch was mit guten Argumenten zu tun. Und wir wollen mal hoffen, dass es in den allerseltensten Fällen was mit Korruption zu tun hat, weil das haben wir mittlerweile ein bisschen spät, aber vor 1,5 Jahren entschieden, dass das doch irgendwie verboten sein soll. Bestechung und Bestechlichkeit.
Ja, aber irgendeine Währung von Leistung und Gegenleistung muss es ja offensichtlich
nein
geben.
Nein. Nein.
Jobs.
Nein. Hallo?
Hallo?
Wenn der BUND Einfluss nimmt auf eine Umweltgesetzgebung, indem er Abgeordnete davon überzeugt, dass seine Meinung richtig ist, wo ist es da das Geben und Nehmen?
Du kriegst halt, wenn du lange Jahre...
Argumente, Überzeugungen, Sachargumente.
Wenn vielleicht. Du lange Jahre brav bist und gut bist, dann kriegst du am Schluss den Millennium-Bambi. Ja? Wie der Herr Schäuble letzte Woche vor meinem Bruder. So zum Thema...
Also wie jetzt Jobs, wie war das gemeint? Anschlussverwendung für Abgeordnete?
Zum Beispiel. Das war keine Hypothese, nicht? Also,
das kam von mir.
Okay. Also es ist ja eine Binsenweisheit zu sagen, es gibt dann einen Entwurf und dann wird daran gearbeitet und kein Entwurf verlässt und verändert sozusagen die Verabschiedung. Das ist eine Binsenweisheit. So, aber auffallend ist doch, dass diese Beeinflussung immer in gewissen Sinne praktiziert wird.
Nein, immer. In wessen Sinne denn? Immer im gleichen.
Immer. Also unbestritten so. Also ich frage mich, wo
sind die. Was ist denn der Sinn, der immer gleiche? Der da. Also wie ist denn die Veränderung immer?
Sind es hoffentlich immer.
Im Sinne der Lobbyisten, die
jetzt haben wir gerade gehört, dass es ganz unterschiedliche Lobbyisten gibt. Es gibt da, also jetzt E-Health-Gesetz, da gibt es die Krankenkassen, da gibt es die Krankenhäuser, da gibt es die KBV und die also die kassenärztlichen Vereinigungen und all die auch.
Also es soll ja Lobbyistenvertretungen geben, die haben ja schon komplette Gesetzesentwürfe geschrieben.
Habe ich auch schon gehört.
Industrie, ja genau.
Habe ich auch schon gehört, aber jetzt haben wir ja gerade davon gesprochen, wie da nachher Einfluss aufgenommen wird auf so einen Entwurf. Und du hast gesagt, das ist immer im selben Sinne. Wessen Sinn ist das denn? Weil du meinst du Wirtschaft? Ja. Dass die Wirtschaft Einfluss nimmt. Ja, selbst die haben ja unterschiedliche Interessen. Also ECO zum Beispiel, um hier im Thema zu bleiben, ECO hat andere Interessen als die Telekom. Und Bitkom.
Na, Bitkom und Telekom ist wieder dichter beieinander.
Ja. Stimmt. Ja, wollte ich nur sagen, wo die Telekom hinwirkt.
Aber das war vorhin, weil ich.
Und beide haben übrigens unter Garantie Hausausweise bei uns und nehmen Einfluss auf Gesetze. Ja. Also, ich will bloß versuchen, deutlich zu machen, also, das ist ja immer der gleiche Sinn, in dem da beeinflusst wird. Das ist, glaube ich, nicht ganz korrekt. Und die Windenergiebetreiber sind auch Lobbyisten und die sind nicht uneinflussreich, aber die Kohle ist noch einflussreicher. So, jetzt können wir überlegen, wer hat da...
Es setzen sich diejenigen durch, die mächtig sind.
Ja, aber wer ist jetzt mächtiger, die Atomindustrie oder die Kohle?
Atomindustrie, die hat mehr Geld auf die Seite geschafft. Die haben mehr Geld.
Also es gab Zeiten,
dass schon okay. Komisch, trotzdem sind die Atomkraftwerke abgeschaltet worden, werden abgeschaltet sukzessive und die Kohle wird geschützt.
Wir werden das noch teuer bezahlen und da wird es gute Dividenden geben für die Firmen und das ist schon okay. Und die müssen, da wir so schnell abschalten, haben jetzt den ganzen radioaktiven Scheiß nicht in Sorgen, das machen auch wir.
Das war schon immer so geplant.
Ja. Bei der günstigen Atomstrom hat man das nie erwähnt, dass man noch keine Lösung von Müll hat und dass der Steuerzahler das zahlt.
Das ist noch viel schlimmer, der Atomstrom ist überhaupt gar nicht günstig. Ja, eben. Aber gut, da sind wir uns auch schon wieder einig, das ist ja langweilig.
Aber
wir wollen
doch irgendwas reden, wo wir uns nicht einig sind. Lobbyismus ja anscheinend gut funktioniert.
Ich möchte ja komplett von weg. Und wieder zurück, Sie haben du, ja.
Ja, gerne. Genau.
Warst ja überrascht oder persönlich betroffen von einer offensichtlichen Drohung.
Ja.
Mit Dingen, die jetzt kein ich werde dich morgen umbringen machen, aber auch das.
Im Gegenteil, der hat mich angezeigt, ich hätte jemanden umgebracht.
Oder sowas. Das ist nur ein tiefer Einschnitt in die Persönlichkeit.
Ja.
Und deswegen finde ich das so interessant. Also ich glaube, dass das viele Politiker erfahren, dass da Leute auf sie zukommen und sagen, hier, pass mal auf, was du machst. Wenn wir jetzt aber andersrum rangehen und sagen, wir schaffen eine Infrastruktur, eine Organisation, die Kompromat zusammensucht für alle Menschen, denn eine Vorratsdatenspeicherung ist Bewegungsprofile und so weiter, da lässt sich sehr viel sagen und auch so, und da schaffen wir die Möglichkeit, dass der Staat potenzielles Kompromat anhäuft und benutzt gegen einzelne wenige, ohne dass sie direkt mitkriegen, das war jetzt, weil der Staat meine Daten missbraucht hat, sondern dann gibt es eine Steuerprüfung, dann wird hier und dann wird was gefändet, dann kommt irgendwas Komisches und dann werden die Nachbarn befragt. Es gab also mehrere Fälle, wo auch Vertreter von Verfassungsschutz dann die Nachbarn befragt haben über eine Person. Was macht die denn? Aha, wer ist das denn? Und dann war die Person sozial isoliert, weil die Nachbarn mit der Person nichts mehr zu tun haben wollten, weil die ja offensichtlich was Kriminelles macht. Denn sonst wäre die Polizei oder der Staatsschutz ja nicht gekommen und hätte nicht gefragt. Und solche Mittel geben wir dem Staat in die Hand, dass er theoretisch das tun kann und es auch in manchen Fällen tut, um Repression auszuführen. Jetzt frage ich mich, wie man einerseits sagen kann, ich finde das überhaupt nicht in Ordnung, wenn mir jemand schreibt, wo meine Adresse ist, und damit implizit mir droht. Andererseits aber ich die Adresse haben will und dieses Bewegungsprofil der letzten 4 Wochen und das und sämtlichen Geldverkehr und wo man hinreist, welche Mauten, alles. Das möchte ich alles haben und habe dann all das, was ich brauche, um digital so zu pisern.
Ja, ich würde mal nochmal unterstellen, dass diejenigen Kollegen und Mitarbeiter in Innenministerien oder Minister gar selber, dass deren Idee nicht ist, die Menschen zu piesacken, sondern dass es denen immer um die Vorstellung von erhöhter Sicherheit geht. Und dass der Zugriff auf solche Daten und der Umgang mit solchen Daten in unserem Staat nicht willkürlich, sondern mit richterlicher Entscheidung und nicht im persönlichen Interesse des einzelnen Polizisten liegen darf, sondern eben nur in dem Interesse auch der Allgemeinheit. Dass die Unterstellung schon vorhanden ist und dass man vielleicht schon noch unterscheiden muss zwischen einem totalitären Staat und unserem demokratisch verfassten Staat. Ich glaube schon, dass man die Unterstellung machen darf, dass da ein Unterschied besteht.
Ja? Ich stimme Ihnen da absolut zu. Ich hoffe, dass es so ist.
Ich habe
im NSA-Untersuchungsausschuss sitze ich, habe ich mir einmal gegeben. 7 Stunden lang.
Ich kenne arme Schweine, die da jede Woche sitzen. Ja.
Ja.
Ehrlich, bis nachts um 12. Das ist keine schöne Arbeit. Das ist
ein WND-Mitarbeiter.
Ja.
Und lügt den Abgeordneten ins Gesicht. Offensichtlich, die Sitzung wird fast abgebrochen. Der Zeuge komplett in Frage gestellt und der geht raus und er hat unter Eid falsch ausgesagt, kein Prozess, kein gar nichts. Der wird nochmal befragt, weil er was zu sagen hat. Aber er hat keine Konsequenz zu spüren. Nichts. Und das hat mich wirklich erschüttert. Denn wenn jemand vor einem solchen Gremium die Frechheit besitzt, den Leuten direkt ins Gesicht zu lügen, ja. mehrfache Nachfrage, haben Sie das wirklich so gesagt? Ist das rein fiktiv? Ja, es ist rein fiktiv. Hm. Und dann heißt es, naja, Eurocopter, ups, war wohl doch nicht rein fiktiv, sondern echt. Ja. Und der hat Schutz. Der wird nicht vor ein Gericht gestellt, wegen Falschaussage, nichts passiert mit ihm. Ja. Und das sind einzelne kleine Fälle. Hm. Und wenn man sich anguckt, dass in Amerika es einen Begriff dafür gibt, Love-Int, für die Überwachung von Affären oder Ehefrau oder wie auch immer, ja, unter Geheimdienst, ne? Ja. Dann muss ich sagen, wir haben denen ein unfassbar mächtiges Instrument in die Hand gegeben.
Richtig.
Es wird missbraucht und der Missbrauch wird nicht in der Art geahndet, dass es mir das Gefühl gibt, was wird überhaupt geahndet.
Ja.
Doch, hin und wieder schon, da wo Edati war, da war doch ein BND-Mitarbeiter, nee, vom BKA war da, der fuhr dann im Wasser mit, dass er sich auch Bilder von Kanada geholt hat, nur hatte er straffällige Bilder mit drin und ihn hat man jetzt erstmal beurlaubt, damit er mehr Zeit fürs Hobby hat. Das war die Konsequenz. Ja,
also,
ja.
Also das
trifft es nicht. Ja.
Ja. Dann bin ich auch weg.
Eingehakt beim letzten Beitrag, Richtervorbehalt. Ich mag es noch nicht glauben, was im Moment heftig im Internet kursiert, aber ich suche nach Zahlen, wie viele Anträge in diesen Datenauskünften, über die wir gerade reden, Bewegungsbestandsdaten, Verkehrs- und Bestandsdaten, es wohl gab und wie viele davon abgelehnt wurden. Es geistert hartnäckig herum, ich nenne es mal vorsichtig, eben geistert herum, dass es seit 2007 keine Ablehnungen solcher mehr gab.
Ja.
Ich mag es gar nicht glauben.
Deshalb ja, kann man zwei Unterstellungen dahinter sehen. Die eine ist, die Staatsanwälte, Richter genehmigen das unbesehen, oder man kann unterstellen, dass die Polizisten nur fragen, wenn sie auch ein Recht dazu haben.
Ja.
Hallo Theo. Posteo hat Transparenzbericht veröffentlicht und haben gesagt, ja, also sehr viele von unseren Anfragen sind nicht gerechtfertigt gewesen, wir sind dem nachgegangen und die waren können fahrlässig und falsch.
Okay.
Ja. Und dieser Richtervorbehalt ist eben, klingt sehr gut, ist so ein riesengroßes Feigenblatt aus meiner Sicht. Und an der Stelle krankt es.
Also gemeindisch ist anders, nicht als Feigenblatt, durchaus nicht. Gemeindisch ist anders. Wir stellen uns da was anderes drunter vor, ganz sicher. Wir stellen uns auch übrigens unter der parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste was anderes vor, als das, was läuft. Ja,
ja, unterstützt.
Klar.
Unter den Schleinen und den Vorgaben kann ja nichts Sinnvolleres rauskommen. Unter den Vorgaben, wie ihr das kontrollieren könnt, ihr dürft nicht großartig nachfragen, die müssen nichts sagen und ja, schon gar nichts beweisen.
Also soll jetzt durchaus, kann man nachfragen.
Man kann nachfragen, aber ob sie was sagen, ist das Problem.
Das PKGR hat auch schon viele Möglichkeiten.
Das parlamentarische Kontrollgremium ist schon von der Konstitution her relativ mächtig, aber von der personellen Ausstattung her nicht besonders gut. Und deswegen soll jetzt ein Geheimdienstbeauftragter des Bundestags, glaube ich, eingerichtet werden, der 20 Personalstellen hat, damit er auch wirklich seiner Aufgabe gerecht werden kann. Soll nicht die parlamentarische Kontrolle ersetzen, sondern unterstützen.
Vom BND-Auszug?
Bitte?
Ja, von wem kommt die Person?
Warum sollte das so sein, wenn der Bundestag sich einen Beauftragten wählt?
Okay.
Ja, aber ich habe in der Tat auch Bedenken, weil wie man sieht, wie jetzt es klappt hat, wo er die Selektoren angeschaut hat, das hat überhaupt nicht geklappt.
Ja,
das war ein Reinfall vor dem Herrn,
ja.
Eine Frechheit. Mhm. Also schon der Frechheit gegenüber dem Volk, sowas abzuliefern, eigentlich.
Ja.
Aber die Show ist gelungen.
Da waren allerdings auch die Amerikaner beteiligt, das muss man auch einrollen.
Ihr seid so schnell von dem Richtervorbehalt wieder weggekommen. Mhm. Es ist doch so, dass der Richter mehr Arbeit damit hat, einen Antrag abzulehnen, als ihn einfach durchzulassen. Warum kann man das nicht einfach mal umdrehen? Weil wenn er ihn ablehnt, muss er eine Begründung liefern. Mhm. Wenn er sagt, das ist okay, dann braucht er bloß seine Unterschrift drunter klatschen.
Gute Idee.
Also die Idee ist jetzt nicht so unglaublich schwierig zu
bekommen, ja,
deshalb
gut.
Verstehe ich nicht, warum sie sich einfach umdrehen.
Mhm.
praktisch, was man reichen würde.
Aber da ist gute Idee, ist also kurzer Kommentar. Wenn man hinter dem Paragraphen zum Richtervorbehalt weiterlesen würde, käme man in Richtung des nicht öffentlichen Anhangs zu diesem Gesetze, der mal geheim war, dann aber nur nicht öffentlich war oder so. Gibt es den noch?
Mein VWS-Gesetz?
Ja.
Ja, nicht öffentlich. Es gibt keinen öffentlichen Anhang zu einem Gesetz, ja, weil es nur das gilt, was im Gesetz steht. Punkt.
Es muss also, verzeihen.
Ja, das sind so die heißen, die kriegen andere Nebenabreden oder so in der Art.
Ja, aber auch eine Nebenabrede kann man doch könnte man doch vor Gericht nicht irgendwie dann sagen, ja, aber das Recht ist so, weil es gibt einen Begründungsteil und es gibt einen Gesetzesteil und oft ist der Begründungsteil wichtiger, weil es darum geht, wie wird es nachher vor Gericht interpretiert. Aber wenn das nicht öffentlich ist, dann kann es ja auch nicht interpretiert werden. Wo soll da der Sinn liegen?
Ja, deshalb, also ich bin da eher auf der Frageseite an der Stelle. Das ist aber in diesem Anhang, von dem ja irgendeine Version, ob sie heute noch gilt oder nicht oder überhaupt noch existiert,
weiß ich nicht. Wie gilt? Wie kann was Nicht-Öffentliches gelten? Es mag Abreden geben, zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt vorher vom Koalitionsvertrag gesprochen haben, dann kann es sein, dass es da irgendwie Nebenabreden gibt, die wir nicht kennen. Es kann sein, weil es ja nichts Einklagbares oder vor Gericht Verwendbares.
Etwas laienhaft von mir zusammengefasst, so war das Ding aus meiner Sicht zu verstehen, dass also jede Menge Menschen in Behörden, die ein berechtigtes Interesse dran haben, diese Daten durchaus auch ohne Richtervorbehalt abfragen können. Also so hat man das interpretiert, diesen Anhang. Und
wenn jemand dagegen klagen würde, wie würde man das dann begründen mit dem nicht öffentlichen Nebenabreden? Wie soll das gehen?
Weiß ich nicht. Warum hat das da damals keiner gesagt? Warum war in der Bundespressekonferenz irgendwie an diesem Staccato ein paar Tage hintereinander, gibt es einen geheimen Zusatz? Nein, es gibt keinen geheimen. Und ein, zwei Tage später korrigiert, ja, das war ein nicht öffentlicher Teil.
Genau.
Ja, aber ein Gesetz kann doch keinen nicht öffentlichen Teil haben. Wie soll das gehen?
Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt natürlich, wir haben ja vorhin über Lobbyismus gesprochen, und es gibt natürlich ganz viele Akteure. Und jeder Akteur, der irgendetwas macht, auch die Akteure, über deren Berichte du dich gerade beziehst,
Bundespressesprecher der Ministerien.
Nein, du siehst dich natürlich auch veröffentlicht auf Netzpolitik.org und von Tilo Jung und so weiter. Und natürlich werden da Interpretationen von verschiedenen Sachen gesagt. Eine Nebenabrede kann kein Gesetz sein. In diesem Fall ging es ganz konkret darum, dass es angeblich eine Nebenabrede gibt, dass ein anderes Gesetz ja auch noch gilt. Ja, aber gilt halt natürlich das andere Gesetz. Aber es gibt keine geheimen Gesetzesanhänge, die dann irgendwie... Das kannst du auch nicht vor Gericht machen. Genauso wie es keine... Also die Bundeskanzlerin kann keine geheimen Verträge mit irgendwelchen fremden Staat machen, die gegen das Grundgesetz sind. Nein, das geht nicht. Punkt. Das geht nicht. Da kann drinstehen, was will. Ja, es hat keine gesetzliche Wirkung. Ich weiß, dass immer wieder solche Theorien in der Öffentlichkeit...
Das sind die ganzen Sicherheitsgesetze in der 70er, die Vereinbarungen mit den USA, die nicht öffentlich sind, von denen wir wissen, dass es die gibt.
Nichtsdestotrotz steht auch eine Bundeskanzlerin oder eine Bundesregierung oder wer auch immer nicht über dem Grundgesetz.
Ja, aber wir haben...
Und sie können ja schon rechnen, was sie wollen. Ja.
Es gibt geheime Abkommen zwischen Ländern.
Das ist halt auch diese geschichtliche
Geheimnis. Ja, aber da kann man sich nicht drauf berufen. Ich meine, wenn die jetzt aufdecken, beispielsweise, dass das alles, was wir da hören, was NSA und BND in Zusammenarbeit gemacht haben, wenn das jetzt aufgedeckt wird, dann können die nicht sagen, ja, aber das haben wir doch geheim verabredet, das ist doch okay. Es ist deswegen trotzdem nicht okay, weil es nicht den Gesetzen entspricht oder nicht den offiziellen Verträgen. Also natürlich gibt es geheime Absprachen, das mag ja durchaus sein, auch zwischen den Diensten. Die sind aber gar nicht politisch abgesegnet, also jedenfalls nicht offiziell.
Das heißt, die wirken nur so lange, wie sie nicht auffliegen. Mhm. Und wenn sie auffliegen, dann sind sie aufgeflogen und sie machen immer noch so weiter, ob wir denn jetzt sagen...
Ist mit allen geheimen Verabredungen so?
Das ist, wenn du mit deinem Nachbarn eine geheime Verabredung machst, zu was auch immer, egal.
Zum E-Buch.
Zum Beispiel...
mit dem noch Office.
Ich wollte mich da jetzt wieder nicht
dann ist es aber keine Sache, auf die ihr euch die anklagen könnt. Ja?
Schon klar, ja.
Aber das betrifft es auch mit Millionen von Menschen.
Ja, das war ich. Gute Antwort.
Also ganz konkret.
Nein, wir sind jetzt ins Lächerliche ziehen, aber es geht doch darum, dass geheime Abreden tatsächlich nur so lange gültig sind,
wie
sie wirksam sind. Ja.
So. Und da wird gesagt, wir können die nicht veröffentlichen, weil wir die Amerikaner fragen oder zustimmen müssten, dass wir sie veröffentlichen dürften. Hm. Hintergrund ist wohl dieses Memorandum of Understanding. Hm. So, das heißt also, man könnte ja klagen auf Veröffentlichung dieser Liste.
Ja, das stimmt ja. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, Grüne und Linke, die dagegen klagen, haben Recht, dann ist die Sache gesetzt. Dann kann ein Innenministerium oder ein BND ein Rumpelstilzchen hier in den Boden versinken. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eine Entscheidung getroffen und die Sache ist dann ganz klar.
Mit fünf Begriffe aus.
Das Rumpelspiel.
Also natürlich wird es dann bei der Verhandlung, wenn das dann zur Verhandlung angenommen wird, auch das Innenministerium seine Meinung dazu äußern. Dann hört sich das Gericht an und sagt, aha, okay, wir entscheiden so oder so.
Aber der Richter kann in diesem einzelnen Fall sagen, dass Staatswohl als Begriff ist ein übergeordnetes.
Kann man sagen, ja, das entscheidet das Gericht.
Und vorher entscheidet es die Politik. Also wenn die Politik bisher, bevor sie vom Gericht da wieder eingesammelt wird, beschließt, wir wollen diese Selektorenliste auf gar keinen Fall öffentlich legen, sondern höchstens darf ein Beauftragter und so weiter, dann ist das eine Entscheidung auch, gerade in der Frage Staatswohlabwägung ja, und Öffentlichkeit und Transparenz und unter anderem auch begründet immer wieder mit der Bedeutung des Verhältnisses unseres Staates zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das kann man gering schätzen, das kann man höher schätzen, die Bedeutung dieses Verhältnisses. Ich habe mal eine Schülergruppe da gehabt, die gefragt hat, warum wir nicht einfach unsere Beziehung zu den USA jetzt gerade angesichts dieser Sache mit der NSA.
Schwierig.
Dann habe ich gesagt, ja, schwierig. Warum ist das schwierig? Das haben wir jetzt an der Stelle gar nicht diskutiert, sondern ich habe gesagt, ja, also schönes Bild finde ich, um nochmal auf die Sache mit dem Nachbarn zurückzukommen. Du, der gefragt hat, du hast irgendwie den Verdacht, dass deine Freundin mit anderen Jungs irgendwie, ne, und du guckst mal einfach mal auf ihr Handy, checkst mal ihre Chats, so, was sie so hin und her schreibt und sie merkt es. Habt ihr wahrscheinlich ein Problem, ne, weil du irgendwie zu nahe getreten bist und ihre Geheimnisse da ausgeforscht hast. Und die Frage, ob das jetzt dazu führt, dass du rausfliegst oder nicht, die entscheidet sich in der Frage, wie wertvoll die Beziehung ist für sie und für dich, wie wichtig euch das ist, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Wenn das nicht so wichtig ist, dann stehst du vor der Tür nach dieser Aktion. Und wenn es vielleicht doch wichtig ist, dann unterhaltet ihr euch eventuell darüber, wie das in Zukunft vielleicht mit der Privatsphäre ist. Und ob es da möglich ist, wieder Vertrauen aufzubauen oder nicht. Ja, und das ist keine Sache, die wahrscheinlich von jetzt auf nachher funktioniert, sondern da muss man sich wahrscheinlich lang unterhalten. Und so ähnlich ist, also es mag natürlich ein einfaches und für Schüler geeignetes Beispiel sein, aber so ganz daneben ist es gar nicht. Ja.
Aber in so einer ähnlichen Situation habe ich mal den Satz gehört, unter Freunden geht es gar nicht.
Ja, klar. Das sagen die Franzosen. Sagen die Franzosen jetzt übrigens gerade so, auch zu uns, weil sie feststellen, dass der BND sie ausspielen.
Also, beim No-Spy sind wir seit 2 Jahren angetreten und wir haben immer gesagt, Gesellschaft, Politik, Technik sind so unsere drei Hebel, die wir angehen wollen. Gestern waren wir ziemlich deprimiert. Jetzt im Moment sage ich, für mich so ein bisschen Richtung Schluss und Fazit, mein persönliches sage ich schon mal einen Satz, dann höre ich auch wieder auf. Gesellschaft, wir müssen viel mehr lauter werden und sagen, immer wenn es heißt, bei der Vorratsdatenspeicherung, da ist der Richtervorbehalt, sagen, die Abrede ist ja gar nicht mehr so geheim, aber es gibt da Bestandsdaten, die gehen auch ohne Richtervorbehalt. Das heißt also, solange man das verschweigt, hat man nur die halbe Wahrheit. Politik muss ich fast aufgeben. Technik, das war das, was viele sagen, hier, wir müssen jetzt die Technik, wir machen jetzt digitale Selbstverteidigung, da geht's. Also ist so.
Warum sagst du, Politik könnte aufgeben?
Weil das Kind im Brunnen liegt
ich und keiner ja
das Kind mehr aus dem Brunnen rausholt.
Vertrauensverlust.
Ja.
Ja, Vertrauensverlust.
Vertrauen.
Ja, das ist ja die Frage. Ne?
Ich hatte jetzt schon die Hoffnung, mich 2 Stunden da hinsetzen, dass ich irgendwie ein bisschen was erläutern kann.
Die Leute, ja, die sagen ja auch,
danke.
Die sagen ja auch, sie vertrauen irgendwie nicht und alles ist das Scheiße und sie
hören nicht auf. Würde ich? Würde ich? Würde ich unter diesen Umständen wiederkommen?
Es ist ja nur eine Demokratie dann, wenn die Politik so entscheidet, wie wir es wollen. Und genau das ist es natürlich nicht. Die Politik kann auch anders entscheiden. Also müssen wir uns dann besser anstrengen. Und nicht sagen, die Politik können wir vergessen, sondern wenn die Politik anders entscheidet, dann muss man sich eben mehr anstrengen. Und es besser machen.
Ich möchte auch gerne wissen, was ihr euch vorstellt, ob, wenn ihr jetzt sagt, ich habe gar nicht bewirken können, dass man den Eindruck hat, dass wir uns auch Gedanken machen. Ja, wenn ich das gar nicht bewirken konnte, dann war der Dialog eigentlich für die Katz, oder?
Ja.
Werde ich wiederkommen?
Morgen. Also ich habe jetzt,
werde ich wiederkommen?
Das wäre schön, wenn letztes Mal da gewesen.
Lohnt sich der Dialog für beide Seiten? Das muss man sich auch überlegen. Ja, hilft es? Hilft es, mit der Unterstellung der Politik entgegenzutreten? Wir haben ohnehin kein Vertrauen in euch und ihr könnt euren Kopf stellen mit den Füßen wackeln, wir werden auch weiterhin kein Vertrauen in euch haben. Nee, Kann man dann noch miteinander reden?
Warum habt ihr kein Vertrauen? Was können wir denn eigentlich tun, dass ihr wieder Vertrauen fassen könnt?
Ich habe gestern Abend gesagt...
Nein, weil das fällt mir wirklich schwer zu ertragen. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, die grundsätzliche Unterstellung, wir würden ohnehin nur die eigenen Interessen vertreten. Nein, bla, 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 bla.
Du persönlich?
Nee, so kommen wir nicht raus. Nee. Ich bin nicht die eine glorreiche Ausnahme. Nee, so kommen wir nicht raus.
In den letzten 2 Wochen haben wir festgestellt, dass uns der Innenminister die 2-mal gnadenlos angelogen hat.
Ja, die allermeisten meiner Kollegen im Parlament, würde ich behaupten, sitzen da, weil sie von der Sache überzeugt sind. Es gibt 2, 3, die das vielleicht anders treiben, aber für die allermeisten würde ich das behaupten. Die machen mit sehr viel Aufwand und sehr wenig Ergebnis für einen persönlich, ja. Mit dem Einsatz könnten wir anders, glaube ich.
Warum haben wir dann einen Innenminister, der uns anlügt und Quatsch erzählt? Warum kommt dann der nicht weg und wir tun da einen hin, der viel mehr erreichen würde?
Warum sitzt der da noch?
Ja, genau, warum sitzt der da noch? Warum kann der da noch?
Welcher Innenminister?
Der muss sehen. Ja, die 30% waren erlogen, das Terroristen unter den Flüchtlingen sind nicht erlogen. Dann hat er da nur gehetzt. Was geht?
Also heute hat der Innenminister Statistik veröffentlicht, dass unter Asylbewerbern und Flüchtlingen nicht mehr Kriminalität als im Durchschnitt der deutschen Bevölkerung.
Ja, genau. Er hat aber nicht gesagt, das ist mit auf dem Studi, aber vor 2 Wochen hat er die 30% aus dem Hut zaubert, wo man dann nachgeforscht hat,
30%?
Dass 30% der Syrer gar keine Syrer sind. Mhm. Und die Zahl war von ihm ausgedacht, aber zum Schluss noch zugebe. Ne? Was geht? Ich meine, in so einer
Es ist dann doch bitte keine Lüge.
Ja, aber er hat den 3 Interviews drauf gehabt.
Ist ja keine Lüge, sondern das ist ja seine Unterstellung, seine Schätzung, seine Vorstellung. Die haben ja ehrlich gesagt, wenn man in die Effizienz des Staates, auch übrigens des Überwachungsstaates, aber auch des Staates, des staatlichen Handelns setzt, wenn man sich dann anguckt, was da gerade läuft mit den Flüchtlingen, da zieht es einem die Schuhe aus. Die haben ja keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, wie viele Flüchtlinge da sind und die wissen nicht, wie viele unregistriert da sind und so weiter und so fort. Dramatisch schlechtes
Wasser. Also,
das ist gut.
Ich möchte jetzt gerne mal was fragen, liebe Saskia.
Ja.
Wie fühlst du dich hier? Ist es für dich sinnvoll?
Wir haben ja jetzt nicht in vielen Dingen sehr unterschiedliche Auffassungen gehabt. Deswegen das eine oder andere, glaube ich, was ich hier gehört habe, wusste ich schon oder war mir schon soweit bekannt. Wenn es sich für mich lohnen, in Anführungsstrichen lohnen soll, dann muss ich erstens mal vielleicht neue Impulse mitnehmen. Da waren bestimmt welche. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch bewirken, dass vielleicht ein anderes Bild von der Politik wieder entstehen kann. Weil ich glaube, dass ein Dialog untereinander nicht funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig unterstellt, dass man lügt und betrügt und sowieso nur die Unwahrheit sagt und im Übrigen, wie gesagt, im eigenen Interesse unterwegs ist. Wenn man das der Politik grundsätzlich unterstellt und dann, naja gut, Anwesende sind ausgeschlossen, dann kann man nicht mehr miteinander reden.
Also hier hat jemand von der Lüge und sowas gesprochen.
Aber es gibt
ich wollte auf jeden Fall gesagt haben, danke, dass du da
bist. Danke, gerne.
Und die Brücke, die ich vorhin versucht habe zu bauen, ist, wie kann man das wieder heilen? Mhm. Im Sinne von vertrauensbildenden Maßnahmen.
Ich glaube, dass meine Arbeit eine vertrauensbildende Maßnahme ist, aber dass du sie nicht kennst. So. Es ist so. Die allerwenigsten Bürgerinnen und Bürger kennen unsere Arbeit.
Also mein Punkt war der, Vertrauen entsteht mit einer Masse Erfahrungen. Und zwar positive Erfahrungen.
Ja.
Wiederholte positive Erfahrungen über entsprechende Einkaufen. Und Vertrauen wird zerstört innerhalb einer ganz kurzen Zeit. Zum Teil auch bei einem einmaligen Ergebnis.
Ja, klar.
Die Frage ist, wie kann der Bürger in Politik wieder vertrauen? Was und welche vertrauensbildenden Maßnahmen kann die Politik dem Bürger anbieten?
Ich bin der Meinung, dass meine Arbeit eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Ich rede auch gern drüber, das ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Und ich glaube, dass es in der Bevölkerung und auch in den Medien eine Grundhaltung gibt, die dazu führt, wenn du da draußen auf der Straße mit jemandem innerhalb von 10 Sekunden Einigkeit herstellen willst in einer Meinungssache, dann sprich schlecht über die Politik. Das klappt immer.
Okay. Also, ja. Dass du heute Abend hier warst oder am Mittag hier warst, war eine vertrauensbildende Maßnahme, so nehme ich das wahr. Es hat auch gewirkt, zumindest so bei mir. Das Problem ist, dass heute Morgen jetzt gerade. Ja, also
war schon gut,
aber Entschuldigung,
du musst dich hier, ja. Du musst dich nicht mehr ehrlich. Was?
Ja.
Oh, okay.
Ja, doch ich beschäftige mich schon länger mit diesen Politik-Dings da und genau. Also grundsätzlich nehme ich dankend an. Ich denke, dass natürlich spricht man von mir, vielleicht spreche ich auch für viele andere, dass aber sehr viel kaputt gemacht wurde. Nicht kaputt gegangen ist, sondern kaputt gemacht wurde in den letzten Monaten. Und dass einfach nochmal bis die nächsten 5 Konferenzen gebucht. Das auch.
Okay.
Du darfst auch gerne noch weitere Leute mitbringen oder herschicken oder so.
Versuche es auch mal mit Kaufmann und Marc. Ohne Scheiß. Ja, ehrlich, weil wir mit denen ja auch reden müssen.
Kaufmann haben wir immer eingeladen.
Ja.
Und Marc, Dankeschön. Mit der hatte ich die ist mal gefüllt. Da habe ich ja auch Erfahrung gemacht.
Bleibst du es eigentlich noch?
Ja, Dankeschön. Das ist okay. Ich kann auch. Vielen Dank, dass du da warst. Dein Schlusswort.
Oh, mein Schlusswort. Ich komme gerne wieder und es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ihr jetzt vielleicht aus den bisherigen jetzt gerade eben Schlussworten was anderes habt schließen können. Das ist tatsächlich nicht so. Ich bin nicht frustriert von dieser Wahrnehmung der Politik da draußen, sondern bin ja gerne bereit, solche Runden zu machen, um eben genau zu vertrauen und zumindest mal für den Dialog zu sorgen. Ja, und finde solche Runden deswegen wirklich auch hilfreich und sinnvoll, auf jeden Fall. Aber ich würde euch allen mit eurer Konferenz, wenn ihr darüber sprecht, was wollen wir machen, Technik und Politik und Öffentlichkeitsarbeit, dringend ans Herz legen, mit denen da draußen zu reden, weil ich glaube, dass man, wenn man sagt, wie kann denn das wohl sein, dass diese NSA-Affäre nicht zum großen Aufstand da draußen geführt hat, dann reden wir vielleicht mittlerweile mit denen da draußen schon gar nicht mehr.
Machen wir uns nichts vor.
Ich bin erschrocken, ich bin kurz vor der Bundestagswahl 2013 Also ich glaube Ende August hier nach Stuttgart gereist mit einem Schwung meiner Jusos aus dem Kreis Calw und Kreis Freudenstadt, um hier an einer Demonstration teilzunehmen. Die war, glaube ich, von Anonymous organisiert.
Waren 200 Leute
bei. Ja. Oh, du warst der andere, okay. Ja. Das war traurig. Ich glaube, ihr wart nicht alle da. Nicht alle.
Wie heißt es? Egal.
Ja, es war jedenfalls traurig. Ich fand es also schon sehr extrem traurig, ehrlich.
Ja, okay.
Wenn ich gesehen habe, dass wegen ACTA 5000 Leute hier waren.
Ja, ja, aber dem Thema überhaupt noch fehlen die.
Ja, aber warum?
Es tut nicht weh.
Es tut nicht weh. Das Diskurs hatten wir ja schon dreimal zuvor.
Ja, warum?
Das Einzige, wo wir argumentieren können, ist, es belastet dich. Und wenn es dich nicht belastet, weil du ja hier so rechtschaffen bist und...
Wenn
du nichts zu verbergen hast, was mit deinen Kindern und deinen Enkeln, das bringt dann bei den Menschen, die Kinder und Enkel haben, vielleicht mal noch mal so ein bisschen Nachdenken rein. Aber alles in allem sind wir Deutschen, glaube ich, alle so rechtschaffen, dass es so ein bisschen überwachen. Was sollten wir schon finden? Das macht ja gar nichts.
Na, ich weiß es nicht. Also ich bin ja jetzt im Gegensatz zu anderen, die hier sitzen, naja, mich so umgehe. Also eine oder andere war vielleicht auch dabei, schon auch mal gegen eine Volkszeitung auf die Straße gegangen. Und das hat man ja mit Erfolg getan. Und zwar mit dem Erfolg, dass auch dieser Gedanke der informationellen Selbstbestimmung in Deutschland entstanden ist. Man kann dann wirklich nicht sagen, dass die Deutschen im Vergleich zu den Amerikanern und den Franzosen ein besonders laxes Verhältnis gegenüber dem Datenschutz hätten.
Das ist ziemlich...
Eigentlich ja, ne? So, genau. Dann wird es sich, glaube ich, doch weiterhin auch lohnen, mit den Deutschen darüber zu sprechen.
Gut, jetzt mache ich jetzt den Sack zu.
Mach.
Da draußen mit den Leuten auf der Straße zu sprechen, ja, andererseits...
Dranbleiben.
Ja, natürlich, dranbleiben, verständlich, dranbleiben. Wenn ich mir anschaue, es gibt so einen schönen Twitter-Account, der heißt Europe Elects, der schickt regelmäßig die neuesten... Meinungsumfragen aus ganz Europa rum, Italien und sowas. Oder natürlich auch immer die Deutschen. Und ja, die GroKo ist seit Wochen und Monaten stabil bei 66, 65, 64, also deutlich über 60%. Ja, jetzt wird es gerade mal ein bisschen weniger. Ne, die AfD gibt ein paar Prozent mehr. Ein Infas oder so hat jetzt gesagt, sie sind nur noch bei 50%. Die Leute darauf interessiert sich einfach nicht unser Thema. Ja. Ihr habt
ja, Politik,
solange es den Leuten gut geht und es geht ihnen offenbar gut, ist zum Beispiel Freiheitsrechtssachen oder Grundrechtssachen einfach nice to have, muss man nicht hassen.
Das heißt, wir brauchen mal riesengroße Schweinereien, dann bis die Leute aufwachen.
Riesengroße, ja.
Noch größer.
Also, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Der Tanker kann weiterfahren.
Machen wir uns trotzdem.
Okay. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Schön gewesen, wenn du das letzte Mal schon gekommen wärst, als wir hier 170 Briefe geschickt haben an MDBs von denen, bitteschön, nicht für die Vorratsdatenspeicherung stimmen.
Und übrigens, ja, Antworten gekriegt haben. Ich bin auch gegen die Vorratsdatenspeicherung und werde auch nicht dafür stimmen von Leuten, die dann doch dafür gestimmt haben.
Oh, das ist aber auch nicht sehr
verrückt. Okay, jetzt aber gut. Was?